Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 274, heute mit Felix.
Felix.
Hallo Felix.
Markus.
Frühzeitige Osterhasenverzehrung.
Und meiner einer, ich bin Ingo und ich sage jetzt nur Post-Production habe ich drauf.
Du bist halt den einzigen, den wir haben dafür. Das ist, du hast dich da schön quasi unverzichtbar gemacht, ja.
Ja, ja. Es hat aber sonst irgendwie gar keiner gemeckert. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich war wahrscheinlich.
Das ist vielleicht auch kein gutes Zeichen dann.
Ja, ich habe scheinbar irgendwas falsch geschnitten, habt ihr mir gesagt.
Könnte man so sagen.
Ich habe so, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe so kurz irgendwie reingehört in die letzte Sendung und die beginnt halt einfach irgendwie, das halt geschnitten auf irgendwie vor dem Klatschen oder so.
Das ist sehr witzig.
Und das ist halt das Klatschen und die Stille und dann halt, ja.
So wie wir es halt immer
alle
machen.
Alle Chaptermarks um 10 Sekunden versetzt.
Ja, das ist das Beste. Die Chaptermarks, die sind irgendwie gar nicht mitgekommen.
So, okay. Even na, aber auch im Pfeil müssten sie drin sein. Im Pfeil sind sie drin. Sie sind bloß nicht auf der Webseite und damit nicht im Webplayer. Aber sie sind im Pfeil drin. Da okay, weiß ich auch nicht. Da hat Auphonic irgendwas, weil ich habe die Sendung zweimal. Ja, irgendjemand ist immer schuld. Ich bin's nicht. Ich habe okay, mein Bestes gegeben.
Es war halt nicht gut genug.
Ja, also sorry auf jeden Fall nochmal, wenn ihr da kurz 10 Sekunden Stille vor euch hattet, aber
das ist bestimmt total weird, wenn dann
jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie
Ding
das
halt 10 Sekunden zu spät anfängt. Denkt man so, hat man irgendwas verpasst oder ist das normal, ist kaputt, funktioniert Audio noch, ist zu laut und so, ah!
Was echt gemein ist, ich höre diesen einen Comedy-Podcast und die gehen manchmal hin für Comedic Effect und sind einfach mal so halbe Minute, Minute still oder so. Vielleicht auch weniger, aber auf jeden Fall immer so genug lang, dass man sich so für einen kleinen Moment überlegt, Moment, bin ich jetzt irgendwie ans Kabel gekommen? Habe ich jetzt irgendwie Kabel rausgezogen oder bin ich irgendwie in der Hosentasche? Habe ich den Podcast-Player abgeschossen? Ist der gecrashed? Ist das File fertig? Ist irgendwas kaputt? Und dann
Nein, sie trollen dich nur.
Ja, und dann holst du das Handy aus der Hosentasche und dann siehst du, sie trollen dich nur.
So. Das ist aber echt gemein. Das ist so wie der Ingo.
Sollen wir das auch mal einführen?
Hat der Ingo schon mal eingeführt.
Machen. Die Frage, sollen wir vorher eine Abstimmung unter den Hörern machen oder probieren wir es aus und warten die Wirkung ab?
Ja, super.
Ja.
So in der Art. Gut. Naja, sorry jedenfalls nochmal. Ist irgendwie, keine Ahnung, ich war durch. Also letzte Woche war auch hart und die vorletzte Woche weiß ich nicht, warum ich da durch war. Passiert. So, sollen wir einsteigen in die Sendung?
Nein.
Ja, ich bin leiser geworden, genau. Ich habe mich ein bisschen leiser gedreht, weil ich gedacht habe, irgendwie war ich vorher zu laut.
Nee.
Nein, warst du nicht.
Warst du nicht? Nee. Kannst du dich bitte wieder normal drehen?
Nee, ich habe vorher aber geklippt hier. Das,
ja, das ist, weil du bei der Begrüßung so excited warst.
Nee. Ich sehe es ja am
dann ist irgendwas anderes
Interface
kaputt.
Hier.
Zum Glück haben wir dieses Audio-Probleme das erste Mal, weil wir es sonst ja immer so gut hinbekommen.
Nee, ich merke das bloß immer, Zoom ist ja irgendwie kaputt. Also das ist irgendwie das einzige Tool, mit dem ich irgendwie nicht richtig klarkomme. Und da muss ich mich immer auf allen Reglern voll auf laut drehen, damit die Leute mich hören. Irgendwie die ganzen Videotools kriegen das alle hin, bloß Zoom irgendwie nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur bei Zoom auf Linux irgendwie kaputt. Jedenfalls drehe ich da hier immer bis Anschlag hoch und das ist aber für die Sendung eigentlich nicht gut. Naja.
Hier bei meinem Arbeits-Setup ist das kompatibel. Sag noch mal. Das Zoom. Also ich habe beim Wechsel zwischen den Videoconferencing-Tools nicht so Probleme.
Ingo schon.
Aber leider auch noch kein Linux. Ich arbeite dran, dass ich demnächst wieder mit Linux senden kann.
Damit du wieder mit Linux Probleme haben kannst oder was?
Ja, damit genau, sagen? Endlich!
Ja, wie gesagt, ich habe auch nur mit Zoom Probleme. Ich weiß nicht, was andere Leute sagen, ich wäre zu leise. Man kann es ja auch nicht selber überprüfen. Ja,
jetzt super.
Von dem her. Ja.
Ja. Hier passend dazu zu Zoom habe ich noch a message from the Skype CEO von College Humor, sehr witzig. Ich tue das mal irgendwo zu den Picks dann runden.
Mhm. Nice. Gut, dann fangen wir mal an mit Blast from the Past. Oder?
Ja, doch.
Haben wir eine Vergangenheit.
Wenn hier jemand Ctrl-J drückt.
Ja, ist okay. Beschäftigt.
Okay. Habe ich.
Aber ich schneide ja sowieso alles schief, von dem her ist es.
Kein Problem. Es passt am Ende alles nicht. Und ich kann immer sagen, es ist irgendwo.
Vielleicht brauchen wir wirklich mal irgendwie so ein, wie sagt man dem? Producer?
Klar.
So ein Podcast-Producer, der irgendwie das irgendwie drauf hat. Richtig schneidet und irgendwie da mal reinhört und uns sagt, hey, das klingt im Fall scheiße, mach das nicht und drückt mal die Kapitelmarken am richtigen Ort und so. Aber dann wäre es irgendwie wie Arbeit und wer will schon Arbeit?
Richtig. Lass lieber den Ingo das einfach irgendwie machen.
Genau.
Und meistens beschweren sich ja die Hörer auch, wenn es irgendwie schief ist. Obwohl wir manchmal beschweren sich auch Leute erst so irgendwie 3 Folgen später, so als ich eine Sendung mal auch 173 genannt habe. Also wir haben 2 Sendungen, die beide hintereinander 273 heißen.
Die gehören halt zusammen, was sollen wir machen?
Hat aber auch nur einer gemerkt.
Ja gut, die Frage ist halt, wenn das irgendwie richtig in deinem Podcast-Player auftaucht.
Ja, das war auch nur der Pfeilname. Das merkst du nicht. Genau, das im Podcast-Player merkst du das nicht, nur wenn du es runterlädst, dann hast du gesehen, dass ich mich da vertippt habe an der einen Stelle. Ja, Fehler passieren. Wir müssen es automatische Tests haben, mehr automatische Tests, die auf solche Fehler alles testen.
Das ist eine gute Idee. Ingo, erzähl mir mehr. Also,
genau, es gibt irgendwie 2 Lösungen. Entweder du hast halt irgendwie so einen Mensch, so ein Producer, oder du hast halt irgendwie so eine automatische Test-Suite, die eigentlich einfach das Richtige macht und du wirfst da Audio-Files ein und hinten kommt ein
gutes
Audio-Podcast
raus.
Aber ist das nicht genau das, wo wir diesen Service für benutzen?
Ja, aber es ist noch nicht gut genug. Und diesen Fehler, dass ich die Nummer falsch geschrieben habe, die müsste man ja dann auch mit einem anderen automatischen Test noch abgreifen.
Ja gut, ihr aber seht, das ist ja, weil ihr irgendwelche Sachen noch von Hand macht. Wir wissen doch, was die nächste Nummer ist. Wir gucken einfach im Blog nach, was da die letzte war und nehmen einfach
plus 1.
Das ist so easy.
Genau.
Das ist auch in allen meinen Tests, in meinen Skripten drin. Das ist das beste Pattern einfach.
Dann kannst du jetzt doch danach noch gegen die Auphonic-API gehen und dann gleich schon mal die neue Sendung anlegen. Wenn dann auch festgelegt ist, wie die heißen soll, kann man das alles schon mal reinspielen.
Ja, das wissen wir aber erst Schritt später. Wenn du es dann ausgesucht hast, dann ist mir erst das. Deswegen.
Blast. Ja,
kann man alles machen.
Genau, kann man alles machen. Müsste mal jemand TM. Blast from the past.
Genau. Hier, wir haben ja mal drüber gesprochen, dass es in der Schweiz diesen Provider gibt, der dir für dein Kind gratis Wi-Fi gibt, wenn du dein Kind irgendwie Twi-Fi nennst.
Ja.
Dann haben wir irgendwie gefunden, das macht doch niemand, das ist doch dumm. Stellt sich raus, hier in Taiwan gab es so einen Sushi-Laden, der gesagt hat, ja, wenn dein Legal Name halt Lux ist, dann kannst du irgendwie gratis Sushi essen bei denen. Für irgendwie 2-3 Tage und es haben wohl mehr als 150 Leute schon ihren Legal Name gechanged. Und scheint wohl auch so, dass man in Taiwan bis zu 3 Namensänderungen einfach so haben kann.
Ach so.
Ja,
das und ist bei uns nicht so einfach. Ja, also da musst du schon, wenn du deinen Namen ändern willst, musst du schon nachweisen, dass du irgendwie echte Probleme.
Damit.
Ja, genau. Und da reicht es irgendwie auch nicht zu sagen, ja, ich weiß ich nicht, auch gerade den Nachnamen, keine Ahnung, ich habe kein Verhältnis zu meinen Eltern oder so, ich will meinen Nachnamen ändern.
Das reicht uns nicht.
Nee. Da muss schon ein bisschen mehr sein.
Ja. Heiratet zum Beispiel.
Das könnte helfen, ja.
Ekelhaft. Ja, das ist so teuer, deswegen somit so seinen Namen
zu ändern. Hast du nicht gesagt? Also müssen wir doch wieder zurück auf die Pre-Show kommen und also wie war das jetzt mit heiraten und weniger Steuern zahlen?
Oder?
Ja, das genau.
Das lohnt sich erst auf den Long Run, wollte ich irgendwo damit sagen.
Korrekt. Genau, da muss man schon genau wissen, was man tut.
Ja, was sich im Long Run ja auch gelohnt hat, ist der GTA-Typ, der das Lock-Ding, das nicht für immer lädt, wenn man online spielt. Er ist nicht verklagt worden, sondern die haben ihm tatsächlich Geld gegeben dafür.
Sinnvoll, sinnvoll.
Das ist praktisch, oder? Leute machen coole Sachen und dann kriegen die dafür quasi die Belohnung, die sie dafür auch verdient haben.
Also, sagen wir so, ist die eigentlich einzig coole Reaktion von den Entwicklern da an der
Stelle. Und zusätzlich nehmen sie noch den Patch quasi in das nächste Release auf. Das heißt, es ist nicht nur so, dass sie ihm Geld gegeben haben, sondern sie machen auch noch was damit.
Ja, nice. Genau. Und wir haben auch noch einen Kommentar bekommen. Die verdienen ja tatsächlich Geld damit.
Immer noch. Obwohl das
immer noch, weil du kannst ja immer noch
10 Jahre oder so.
Ja, und du kannst, also ist immer halt noch immer noch populär und du kannst halt auch irgendwie mit diesem Ingame-Token-Zeug kannst du irgendwie echtes Geld, kannst du so Token-Dinger kaufen und dann kannst du Ingame-Dinge damit tun.
Raketenwerfer.
Das heißt, der Verdacht liegt sehr nahe, dass sie mit diesem Patch tatsächlich auch mehr Geld verdienen können, weil ich meine, wenn du so lange wartest, bis dein Spiel lädt, gibt es bestimmt einen gewisser Prozentsatz, der halt irgendwie wegklickt und sagt so, ja, nee, vielleicht mache ich dann doch was anderes.
Vielleicht hätten sie diese Wartezeiten mit so, weiß ich nicht.
Werbung?
Mit Werbung, aber vom eigenen Spiel dann so. Das könntest du alles kaufen, wenn du dann endlich fertig geladen hast. Kostet nur 300 Punkte und dann quasi so ein Button, wo dann ein Link aufgeht auf deinem Handy, wo dann direkt shoppen gehen kannst, weil das Spiel läuft ja gerade. Kannst ja nicht auf dem Computer was machen.
Nice.
Ja, cool. So, und dann gab es noch irgendwas zu diesen ESP-Home-Sachen.
Genau, da kam noch eine Frage.
Stimmt, an Makefu. Aber Makefu hat es nicht gelesen.
Also hier, ESP-Home, native Peer-to-Peer-Kommunikation. Geht da was?
Also, dass sie direkt miteinander reden können.
Das würde ich jetzt unter naiver Peer-to-Peer-Kommunikation verstehen, ja.
Ich glaube, MQTT ist der Weg.
MQTT ist das, was ich genommen habe.
Genau. Also die haben theoretisch eine HTTP-API. Du kannst die ESP-Home-Geräte per REST ansprechen und du kannst es da bestimmt auch so hinfrickeln, dass dein ESP-Home mit dem anderen ESP-Home über diese komische API da redet. Aber MQTT ist quasi der Weg.
Das hätte ich jetzt auch geraten, ohne mich damit auszukennen. Genau.
Also es gibt hier eine Webserver-API. Du kannst es quasi so machen, wenn einem das ausreicht.
Ja. Das erwähnt er hier auch noch. Das Einzige, was ich finde, ist HTTP-Client, wodurch die Firmware ziemlich fett wird. Oder über Service Calls über Home Assistant. Aber ja, ich denke, MQTT.
Genau.
Is the way to go.
Ja, also noch nicht direkt, aber wie gesagt, der Use Case ist auch mäßig gegeben. Also das HTTP REST kannst du, denke ich, damit schon irgendwie abbilden. Also wenn du quasi dieses eine Ding hast und das soll halt genau mit diesem anderen Ding reden, dann kriegt man das schon noch irgendwie hin. Aber viel mehr würde ich damit jetzt nicht machen.
Gut, dann haben wir das geklärt. Dann genau. Können wir jetzt zum Toten der Woche kommen. Zum kontrolliert Toten der Woche. Und zwar, hier brauche ich dann gleich auch euren Input. Was tot ist, ist dieser Camera Upload in Plex.
Was bedeutet das?
Plex hat, Plex kennen wir ja alle, diese Video, wo man Linux ISOs hosten kann und sie dann streamen kann auf alle seine Devices oder seine Home-Videos, seine GoPro-Videos, die man sich beim Skifahren gemacht hat und nie mehr anschaut.
Das ist ja praktisch.
Damit man die auf dem TV und auf dem Tablet und auf dem Handy immer dabei hat und schauen kann, gibt es ja dieses Plex, so Video-hostet. Und eine der Funktionalitäten, die da auch drin war, war dieses Camera-Upload. Heißt, man konnte sich halt in der Plex-App sagen, hey, kopiere mir doch alle Fotos von meinem Handy hier auf den Plex-Server und dann kannst du die auf dem Plex-Server anschauen.
Ja, habe ich nie verwendet.
Genau. Das halt irgendwie, aber irgendwie will man, also der Use Case ist halt, irgendwie will man seine Fotos auch vom Smartphone backuppen. Am besten automatisch.
Genau, mache ich jetzt mit
die
Nextcloud.
Genau.
Nextcloud.
Die Frage
genau.
Ist Nextcloud the way to go oder ja. Gibt es da irgendwie bessere?
Nee,
Nextcloud. Nextcloud way to go und dann kannst du das nach Photoprism mit diesem super Integrator rein
integrieren. Ja, oder ich benutze dafür die Apps von meinem NAS, in meinem Fall ein QNAP und lasse dann die Fotos, wenn ich im WLAN zu Hause bin, dahin pushen. Das Laden auf die Nextcloud war mir zu nervig, weil ich das Zeug eigentlich nicht online auf der Nextcloud haben will, sondern lieber einfach auf meinem NAS und da tut mir der Speicherplatz weniger weh.
Hä? Und wo läuft deine Nextcloud? Nicht auf dem NAS?
Nee, die läuft auf einem richtigen Server, irgendwo in einem Rechenzentrum.
Ja, aber ja, okay. Den betreibt man ja auch selber, von dem her ist es, ob ich den Speicherplatz jetzt da verbrauche oder da, ist irgendwie.
Ja, aber weißt du, mein NAS hat ein ordentliches RAID. Der Server auch, aber den Server sichere ich ja nochmal zusätzlich und dann machst du so rollierende Backups und dann multipliziert sich, zum Glück hat man ja mittlerweile die duplizierende Backups, aber trotzdem ist der Rattenschwanz, den ein Byte auf dem Server nach sich zieht, länger als der, den ein Byte auf meinem NAS nach sich zieht.
Ja, aber dafür hast du ein Backup.
Also ja. Ich, aber trotzdem muss
ich
jemand kümmern.
Ich meine so, ja, du brauchst weniger Speicher, aber dafür, wenn es weg ist, verlierst du deine Fotos und irgendwie, also. Aber ja, also kannst du machen, wie du willst, aber ist dann halt falsch.
Nein, es sind unterschiedliche Backups. Es sind auch unterschiedliche Backup-Strategien.
Ja. Ja, sehe ich jetzt nicht ein, dass die Fotos weniger wichtig sind als irgendwie.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Es sind halt unterschiedliche Wege, die das Ganze nimmt.
Na gut, mäßig überzeugt. Aber ja, ich sehe schon, der way to go ist, dann muss ich mir wohl mal eine Nextcloud aufsetzen. Ne?
Ja, Nextcloud, mach das.
Fuck.
Team Nextcloud.
Ja. Team Nextcloud.
Also, ja, also so mache ich's. Ansonsten kannst du natürlich auch irgendeine der Hersteller-Clouds nehmen, also was weiß ich, bei Apple in die Cloud laden oder bei Google in die Cloud laden.
Aber
wenn du es selber, machen willst, also entweder musst du halt regelmäßig, weiß ich nicht, es an den Rechner ranstecken und dir die Sachen runterziehen oder es
dieses QNAP oder Nextcloud. Ja. Gibt bestimmt von diesen anderen, wenn du so ein Synology hast, gibt es da bestimmt
Synology auch irgendwas.
Ja. Synology Auto Uploader oder was.
Ja, aber da müsste ich mir halt irgendwie erstmal noch irgendwie ein Synology oder ein QNAP NAS irgendwo hinstellen. Das ist halt auch ein bisschen.
Ja, aber du kannst ja auch ein Nextcloud bei dir zu Hause haben.
Ja, genau. Das müsste ich halt mal aufsetzen. Bisher konnte ich mich immer davor drücken, weil.
In Nextcloud kannst du es enablen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber ich dachte so einfach mal dazu.
Nein.
Okay, dann suchst tatsächlich irgendwie nicht. Docker-Container mit so einem anderen Docker-Container zusammen, wo die dann so Datenbank-Dingens machen.
Nein.
Und so.
Keine Docker-Container auf meinen FreeNAS.
Ja, okay, dann
FreeBSD-Zeug.
FreeBSD-Jails oder was? Keine Ahnung, Mann. Du weißt schon, was du tust.
Ich weiß, was ich tue, aber ich habe einfach keine Lust.
Na gut, dann. Und,
das ist halt
ja,
schwierig.
Gut, dann nicht.
kann man nicht so viel tun, ja?
Nee, das ist halt so.
Ja, okay. Werd ich dann mal tun. Aber du benutzt das auch und dann hast du die App und dann hast du da irgendwie automatisch Sync und wenn das eben WLAN mit Strom ist, dann synkt das oder.
Genau, also das kann man der App kann man sagen, wann sie synken soll, entweder immer, entweder WLAN oder WLAN mit Strom und dann macht er das quasi.
Ja, nice.
Und dann lädt
das eigentlich schon
hoch, genau.
Was man haben will, ne?
Ja, das passt schon. Der macht schon das halbwegs anständig.
Ja, also genau. Und was sind die damit? Sie in Plex ist die Funktion jetzt weg.
Ja, also sie ist noch da, aber sie wird wohl im Juni 21 werden sie ausbauen und
hat halt keiner benutzt.
Ja, es hatten halt zu wenige Leute benutzt und es ist wohl auch ein bisschen Pain, dass immer auf allen Android, iOS, keine Ahnung, was sie sonst noch für Plattformen unterstützen, Handys das anzubieten, wenn die APIs da immer ändern und so.
Echt gemein von denen.
Und wenn das halt nicht viele Leute benutzen, ist halt nicht ihr Core-Service.
Ja.
Nee, und dann. Viele Leute benutzen halt auch echt das Zeug, was irgendwie mit irgendwie iOS oder Android ist. Also Android macht das ja im Prinzip schon auch für dich. Du kannst ja dieses Google Fotos benutzen. Und ich nehme an, 90% der Leute benutzen halt einfach das, weil es funktioniert halt, ist von Google. Das hast du irgendwie aus dem Web Zugriff, aber ich will halt meine Fotos nicht unbedingt alle zu Google hochladen, wenn es nicht sein muss.
Nee, will man nicht.
Das ist doch voll praktisch, dann wirst du direkt besser Gesicht erkannt.
Mhm.
Wenn du das möchtest.
Und wenn ich das nicht möchte?
Das wird schwierig.
Dann ist doof, ne?
Dann kann man nichts machen.
Ja, doch, eine Nextcloud aufsetzen, habe ich gehört. Ja,
aber das geht halt nur in deinen Jails.
Ja, ja, also ich meine, das geht schon. Das ist, ich hatte auch mal eine, bevor ich sie kaputt gemacht habe.
Ja, wie gewonnen, so zerronnen.
Ja, ich habe hier dieses PDF-OCR-Geraffel dran gebaut und das ist irgendwann mal kaputt gegangen. Dann habe ich das halt ganz weggelöscht, weil es war irgendwie sehr verbastelt. Und dann hatte ich nie mehr Zeit und Lust, mal wieder eine Nextcloud aufzusetzen. Tja.
Trotzdem, Nextcloud ist die Lösung.
Ja, also. Nextcloud ist die Lösung.
Stimmt, im Chat wird gerade noch gefragt, warum kann man es irgendwie nicht gleich nach Fotoprism hochladen, aber es gibt dafür keine Apps, ne? Also, das wäre vielleicht.
Dafür ist das Projekt zu jung, fürchte ich. Ja. Ja. Also technisch ist es auf jeden Fall möglich.
Also, Fotoprism kann halt direkt mit WebDAV reden.
Also, du müsstest einfach eine App haben, die.
Nach WebDAV hochlädt.
Nach ja. WebDAV.
So gesehen ist in Nextcloud hochladen direkt nach WebDAV, nach Prism hochladen.
Ja.
Du musst es nur linken.
Ja. Achso, ja, du kannst es da auch direkt reinlinken, klar.
Ja, macht ja auch nichts.
Ist aber auch verteilt.
Der Nextcloud-Client macht ja auch nichts anderes als WebDAV. Also, von dem her. Ja.
Aber da gibt es halt eine App für.
Genau, da das ist der Teil schon fertig.
Genau, ja. Das ist der Teil, den man braucht.
Wunderbar, wir empfehlen genau, Nextcloud.
Und da Fotoprism so viel mit Progressive Web App macht, glaube ich nicht, dass es da native Apps, zumindest von den Urhebern selbst, für geben wird.
Das ist halt auch echt viel Arbeit, da native Apps zu bauen. Also siehst du ja bei Plex, die eigentlich verhältnismäßig groß sind und eh schon native Apps haben, selbst denen ist das halt zu viel Aufwand, da irgendwie dieses Foto-Upload noch immer sauber zu integrieren und es hat wohl echt auch Probleme gemacht, das irgendwie stabil hinzubekommen. Das ist halt echt nicht einfach.
Ja. Wobei gerade bei Plex habe ich auch aufgehört, irgendwie die native App zu benutzen für irgendwas, wenn dann mache ich das im Browser auf, das Ding. Weil irgendwie hat mich ständig genervt. Ja, so, weil es beim Server dann nicht mehr findet oder sagt, hier, du musst dich erst anmelden in der Cloud, das fand ich ja auch irgendwie doof. Ich will, dass, wenn ich die App aufmache, er einfach weiß, dass da der Server ist, der ist lokal und dann soll er den bitte nehmen, aber irgendwie spackt das die App dann rum. Und seitdem nehme ich ganz oft nur den Browser, mach die URL auf und es tut.
Ja. Ist halt für, also mein Use Case für die App ist halt irgendwie so, auf Beamer, wo halt ein Chromecast dran ist oder so, Dinge zu streamen. Für das ist halt ganz praktisch. Und eben, ich habe dieses Foto-Upload benutzt, was jetzt halt tot ist.
Gut, dann kommen wir vom Toten der Woche zum Untoten der Woche. Und da habe ich irgendwas von Fortran gelesen und da läuft es einem schon kalt den Rücken runter. What?
Was? Ich muss was? Ehrlich zugeben, ich habe es nur so quer gelesen, weil so ganz interessiert es mich dann wirklich einfach
Fortran,
gar nicht.
Fortran, nein, danke.
Fortran, nein, danke, genau. So, hä? Warum? Aber also, wenn Leute Spaß dran haben, da hat sich irgendwie wohl jemand hingesetzt und gesagt, ja, dieses Fortran, eigentlich ganz geil. Da könnte man ja vielleicht mal weitermachen. Und das haben jetzt irgendwie die... Ja, keine, also interpretiere ich jetzt mal so rein. Die haben hier, es gibt dieses fortran-lang.org.
So auch fortran-kurz.
Das
ist doch zu lang.
Und ja, es gibt jetzt irgendwie so eine kleine Community und die machen irgendwas mit Standardlib und Package Manager und es gibt irgendwie ein Standardkomitee und es wird wohl eine Convention geben oder gab, ich glaube gab 2020 FortranCon. Ja, und wenn ihr Fortran programmieren wollt, Ja. Wenn ihr das in eurer Jugend gemacht habt und jetzt denkt, ja,
das war nice. Mal
Fortran programmieren, ganz nice.
Könnt ja, aber vielleicht brauchen die auch wie Perl einfach einen neuen Namen und dann werden sie wieder hip, so Fivetran oder so. Also
Perl hat einen neuen Namen? Was habe ich verpasst?
Nein, nur Perl, das nicht 5 Perl, hat, oder? Naja, Perl 5 hat einen anderen Namen bekommen.
Wie hießen die jetzt?
Perl 6 heißt Perl 6.
Ja, aber irgendwie war da nicht dieses eine Ding, was sich auch umbenannt hat, oder war es PHP oder so, eins von diesen komischen Dingen halt.
PHP nennt sich ständig um. Das hieß doch mal Personal Homepage oder so und das ist jetzt nicht nur noch PHP. Ach, egal. Nee, also genau, es gab die Weiterentwicklung von Perl, ich glaube, das war Perl 5 und die
Haku,
haben jetzt einen,
genau.
Haben jetzt so einen neuen Namen. Perl 6. Und Perl 6 heißt jetzt aber wieder Perl 6 oder so.
Hä, was? Die hießen noch Haku. Das haben wir doch drüber geredet. Perl 6, sein, dass sie sich jetzt
dann
schon
heißt Perl 6. Umbenannt. Dann heißt Perl 6 Raku und Perl 7 ist wieder Perl. Die haben ja irgendwie, die wollten ja ein neues Perl entwerfen, haben alles umgeschmissen, das hat aber keiner benutzt. Den Teil haben sie jetzt umbenannt, aber es gibt Perl ja trotzdem weiterhin.
Neues interessiert Perl. Mich wirklich, wie soll ich sagen, wenig bis gar nicht, weil.
Warum? Du hast doch hier mit dem Fortran angefangen.
Genau, du hast hier mit Fortran angefangen.
So sorry. Ich nehme alles zurück.
Okay, sehr gut. Dann lass Gegenteil. Dich jetzt interessieren.
Ja. Dann ist Perl 7 oder Perl 8 dann der Nachfolger vom Original Perl.
Hier, also, hier, Chat sagt, Perl 6 ist Raku.
Ja, und Perl 7 ist dann?
Perl 7 offensichtlich.
Ja,
aber sagt
was
der
ist das für ein Quatsch?
Aber keine Ahnung. Aber ja. Doch, hier. Und, sehr gut, Perl 7 is going to be Perl 5.3.2 mostly. Also Perl 7 ist vermutlich eher wieder...
Genau.
Also ich glaube, genau, es würde auch Sinn machen, ne? Perl 6, die wollten von 5 auf 6 und sagen, wir machen was ganz anderes, wir nennen es Raku, wir machen hier cool und
blablabla. Nein, sie wollten mit Perl 6 was völlig Neues machen und das ging in die Hose. Und deswegen haben sie das Projekt jetzt umbenannt, damit es nicht Perl auch heißt. Ja, also die weiter dieses alte Perl 6 machen wollen, benutzen jetzt halt Raku. Das heißt jetzt anders, damit es eben nicht mit dem Original Perl, was jetzt doch weiterentwickelt
aber
wird, verwechselt wird.
Warum haben sie
es dann nicht gedacht,
Raku
wir machen
ist wieder das
nein, wir machen alles neu. Wir machen eine neue Programmiersprache oder nein, wir revolutionieren Perl. Das ging halt in die Hose und dieses, was in die Hose gegangen
nein,
ist, ist jetzt
aber
Raku.
Was? Aber warum haben sie es dann nicht, haben sie es dann Raku genannt, was sich nach irgendwas anhört und nicht einfach nur nach Broken Shit that nobody will ever use lang oder so.
Vor allem,
also
warum haben sie das nicht gemerkt, als sie gesagt haben, wir revolutionieren jetzt Perl? Warum haben sie dann nicht gedacht, vielleicht...
Hätten sie mal nach rechts und nach links gucken sollen. Hier, Ruby, siehst du, was rausgekommen ist, ja?
Was?
Stockholm-Syndrom.
Hier, halt, stopp.
Halt, stopp, Ruby ist sehr gut.
Ruby ist sehr gut.
Okay.
Ja. Schön.
Sind wir durch damit?
Gehen wir eine Ahnung,
Fortran ist durch.
Fortran ist durch. Von Ruby und Perl haben wir keine Ahnung. Von wem wir auch nur so ein bisschen Ahnung haben, der jetzt auch wieder da ist, ist RMS. Der hat jetzt auf irgendeiner Konferenz angekündigt oder auf irgendeinem Streaming-Ding. Er ist wieder da.
I'll be back. Und er ist zurück als Head von der FSF, oder? So war das doch. Er ist doch jetzt
zumindest
Chair-Mitglied oder so.
Ja. Board of Directors, keine Ahnung. Mhm, irgend sowas. Ja, wie finden wir das?
Ich finde das sehr, sehr gut. Es gibt viele Leute, die finden RMS nicht gut, aber ich finde ihn sehr gut.
Keine Meinung zu RMS.
Zu RMS muss man eine Meinung haben. Entweder man findet ihn gut oder nicht. Aber du kannst nicht keine Meinung haben.
Ich kenne lustige Geschichten von RMS.
Ja klar, alle kennen die lustigen Geschichten, wo er irgendwas von seinem Fuß gegessen hat oder wo der Pinguin mit seinen Haaren sich gepaart hat. Und es Kennt nee, doch
ich mein,
jeder.
So. Ich meine so Geschichten wie, dass er nicht in Hotels geht, weil die Buchungssoftware da nicht freie Software ist.
Ja, ist ja auch.
Und dann schläft er bei irgendwelchen Leuten auf dem Sofa.
Außerdem gibt es da free Lunch.
Das ja, kriegst du im Sofa im Hotel. Wir haben doch alle schon auf Sofas geschlafen bei anderen Leuten. Also von dem her, der macht es halt auch noch, wenn er 60 und 70 und 80 ist. Ist doch irgendwie sympathisch.
Ja, ich ja aber sein Grund, so. Sein Grund ist halt so,
ach, das
die Leute, die Konferenz hat ihm halt irgendwie ein Hotelzimmer gezahlt und organisiert.
Aber
und
er ist halt einfach so ein Natural Couchsurfer.
Ja.
Ist ja. Egal, ob du einen Hotelplatz findest, du kriegst auch einen Platz unter der Brücke, aber die Frage ist, ob du den willst, ja?
Ja. Nee, also, sag ich ja. Kann er tun.
Also ich finde...
Ich habe das Video, was da verlinkt ist, ist ja relativ kurz, wo er sagt, er ist jetzt zurück und manche finden es cool, andere nicht so. So den letzten Satz fand ich dann eher als Drohung, so diesmal wird er aber nicht nochmal zurücktreten.
Das sondern fand er wird erschossen oder was ist das?
Ja, das war echt auch, was ich mir dabei gedacht habe. Das nächste Mal ist er einfach schon tot, weil der Typ ist doch echt auch alt, nicht?
Keine Ahnung.
Ja, wir sagen ja schon manchmal, da wird sich RMS im Grabe umdrehen. Das ist doch so ein, Spruch, ne? Den man bringt. Ja, ja, also ich fand diesen Halbsatz dann am Ende, weiß ich nicht, etwas unglücklich, so nach dem Motto, okay,
aber
ja, schön,
ich
bin zurück, aber nochmal werdet ihr mich nicht los.
Also, ich meine, er ist halt wirklich BDFL, ja? Benevolent Dictator for Life, ja? Und er meint das fucking ernst. Und nicht so wie Guido von Rossum, der jetzt einen Rückzieher gemacht hat, weil irgendwie Leute böse waren zu ihm oder so.
Ja. Der ist gar nicht so alt, der ist keine 70.
60.
Ja, das ist 68. Tja, dann werden wir ihn schon noch so 20 Jahre an der Backe haben.
Das ist nice. Haben wir eine gute Geschichte.
Nehme ich mal an. Aber ja.
Ja, und der soll einfach immer noch irgendwo hingehen und quasi freie Software und die Leute bringen. Und was die Bedeutung von freier Software und so. Und er steht ja auch für was. Ist ja eine Ikone. Was, warum ist er nochmal zurückgetreten? Wegen welchem Quatsch?
Na, wegen diesen Kinderporno-Geschichten. Also,
aber wegen der unglücklichen Äußerung dazu, ne?
Mehrerer unglücklicher Äußerungen. Also ich meine, wäre es nur eine gewesen und hätte er sie revidiert, wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, aber da waren wohl einige solche Kommentare und auch mehrere Posts und wahrscheinlich längere Verflechtungen so in die Richtung. Auf der einen Seite, viele tun es ab und sagen, ja, es ist nicht so, oder es kommt nicht so rüber, wie es bei uns dann ankommt sozusagen. Auf der anderen Seite, ich find's kritisch. Ja,
das ist immer blöd.
Aber, auf der anderen Seite ist er natürlich auch so ein streitbarer Mensch. Hab ja, glaube ich, auch schon mal mehrfach gesagt, als ich ihn mal getroffen habe, danach war ich irgendwie etwas perplex und fand ihn dann nicht mehr so cool wie vorher. Nachdem ich ihn mal interviewt hatte, habe ich gedacht, okay, das ist ein sehr komischer Typ und er hat sehr seltsame Ansichten. Ich finde es total toll. Genau, ich finde es total toll, was er mit der Free Software Foundation und mit GNU so uns für die Welt gebracht hat, aber so als Mensch kann ich nicht mit ihm. Also das ist, ist seltsam.
Ich muss ja sagen, ich bin ja eh mehr das BSD-Kind von dem her.
Tja. Was habt ihr für ein BDFL? Ja, siehst du?
Schon so ein paar.
Ja, okay, erzähl mal ein.
Wie heißt er? Kirk Mc irgendwas?
Kirk Mc irgendwas.
Okay. Aber apropos Kirk, ne? Der Captain Kirk ist 90 jetzt.
Aber das ist nicht Kirk Mc irgendwas, oder?
Nee, das ist Captain Kirk. Ich glaube, der heißt so, keine Ahnung. Nee, es gibt eigentlich schon so ein paar Leute.
Ja, ist klar, es gibt immer ein paar Leute, die irgendwie irgendwas gemacht haben, aber es gibt halt nicht den einen Typen.
Den Mr. FreeBSD oder
Mr. FreeBSD oder Mr. BSD.
Ja, weißt du, ja, weißt
wahrscheinlich
warum?
Steve Jobs.
Weißt du warum? Weil das BSD-Zeug alles schon so alt ist, die gibt's gar nicht mehr.
Ja, so.
Mhm.
Na gut, es gibt's ja auch noch.
Ja,
auf der anderen Seite
aber
ist die Frage,
gibt's ja auch noch nicht so lange.
Ob sich ob sich BSD so entwickelt hätte, wenn RMS nicht damals für solche Sachen gekämpft hätte. Also das hätte auch alles anders ausgehen können.
Tja.
Von dem her müssen wir ihm da schon dankbar sein. Das hätte auch alles völlig anders aussehen können heute.
Das ist korrekt.
Ja, aber wie gesagt, also ich war auf der einen Seite sei es ihm gegönnt, dass er jetzt da zu seinem Projekt wieder zurückgekommen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Äußerungen, die er da getätigt hat, ich würd's nicht wiederholen wollen, sagen wir so. Mhm. Aber da stecke ich jetzt auch wieder nicht tief genug drin. Gucken wir mal. Und diesen Satz, dass er jetzt definitiv nicht wieder zurücktritt, fand ich auch ein bisschen befremdlich.
Ja, aber das heißt ja auch, dass quasi die Free Software Foundation mit ihm stirbt. Gucken. Also, das ist ja dann, der ist ja schon gebunden, die FSF ist ja quasi schon ein Stück weit an ihn gebunden, wenn sie ihn jetzt zurücknehmen. Oder? Also, ich weiß nicht. Fühlt sich jetzt schon ein bisschen so an, wie quasi das steht
ja, im Feld. Ja, man sollte ihn irgendwie so als Ehrenpräsident oder sowas nehmen, aber eigentlich sollte man jetzt wirklich die Nachfolgeorganisation um ihn rum aufbauen und nicht unter seiner Führung.
Ja. Ja, genau. Das ist ein bisschen schwierig. Das denke ich auch. Also na gut, machen wir weiter.
Ja, kommen wir zu den News.
Jo.
Genau. Und da ist es ziemlich warm geworden. In Straßburg.
Aber das ist doch Winter, oder? Da war irgendwie super kalt.
Das war, ich glaube, Rust war weg, ne? Die ganzen Rust-Server oder ein Großteil der Rust-Server, der europäischen Rust-Server, sind mit in Flammen aufgegangen.
Also vielleicht zuerst, was passiert ist, OVH hat Datacenter in Straßburg. Ja. Und die sind da hingegangen und haben Tag vorher irgendwie USVs ausgetauscht und irgendwie Dinge gemacht. Und in der Nacht darauf haben dann Dinge gebrannt. Und zum Glück ist irgendwie niemand verletzt, aber es ist halt
schon ein paar Server.
Ziemlich viele Server sind irgendwie offline jetzt, für immer vermutlich.
Die in dem einen Rechenzentrum waren, sind komplett offline für immer. Und ich glaube, dann waren ja auch die Nachbarrechenzentren, waren ja auch zumindest abgeschaltet. Da ist zum Glück nicht alles verloren, aber ein bisschen was
einiges.
Oder so. Ja, die Bilder sahen ein bisschen krass aus. Jetzt war ja schon wieder was. Irgendwas habe ich heute wieder über irgendeine Mailingliste gesehen, dass schon wieder irgendwas war.
War nicht so
gut. Doch bei OHV.
Auch bei OVH. Genau. Aber was jetzt genau, ob es nochmal gebrannt hat oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ja, bisschen krass.
Ja, also bei denen
so nicht gedacht.
Bei den Bildern habe ich, also ich habe ja erst die Flammenbilder gesehen. Ich habe erst gedacht, so, warum bauen die das einfach nur in irgendwelchen Metallcontainer rein? Und zweitens, wie können diese Teile überhaupt brennen? Ja? Das steht einfach nur aus Metall. Also das war schon echt ein bisschen krass. Ja, also so eine richtige Wasseranlage, weiß nicht, ob es das da auch gab oder ob das nicht gereicht hat oder so.
Ich glaube, sie haben eigentlich schon sowas. Also du hast ja normalerweise schon irgend so eine, ja,
Anlagen,
entweder Gas oder irgend so eine,
das hat man gespart, also ich meine,
oder
OVH ist ja auch einer der größten europäischen Rechenzentrenanbieter, und ich meine, sind relativ billig. Also ich hatte da zumindest auch mal ein paar Domains und ein paar Sachen, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Und ich meine, irgendwo muss man schon sparen. Ja, was sie jetzt alles billig haben, weiß man nicht, aber ja, sieht ein bisschen krass aus.
Ja. Ich glaube, es gab was, aber es hat irgendwie nicht funktioniert.
Oder nicht
aber
gereicht
ich bin
nicht oder
mehr
so.
Ganz sicher. Aber ja, das ist echt krass und man hat es wohl auch am, wie du schon gesagt hast, die Rust-Leute, dieses Spiel, nicht die Programmiersprache.
So, okay.
Muss
das
man
macht
noch
mehr
unterscheiden.
Sinn.
Genau. Dieses Survival-Spiel, was ziemlich krass ist, weil man dann irgendwie
das war's
sagt
dann,
man
oder
das?
Was?
Ja, die haben irgendwie, also ich habe es nur so irgendwie am Rande gesehen, aber die haben irgendwie wohl ihre Server da gehostet gehabt und da irgendwie keine Backups und so.
Das tut schon
kein Backups, kein Mitleid.
Und das ist schon so ein bisschen lustig, weil das ist halt dieses Survival-Ding.
Und ja, jetzt Survival of the Fittest.
Ja. Multiplayer on, only Survival Video Game. Das hilft natürlich dann auch nie. Ja.
Genau. Und
in der Wikipedia steht immer noch, ist Multiplayer only Survival Game, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher jetzt.
Ja, ich meine, du kannst vermutlich schon irgendwo wieder neue Server hosten. Das, ich meine, das geht vermutlich schon, aber ich nehme mal an, so das Game State und so ist halt verloren gegangen, so wie ich das verstanden habe.
Ja, das nicht halt so lustig.
Bisschen doof, wenn man da keinen Backup-Recovery-Plan hat. Und das andere, was wohl einen rechten Impact gehabt hat, sind Tor-Exit-Nodes. Ja, weil OVH ist einer der wenigen Hoster-Provider-Server-Anbieter-Dingsy, die halt sowas erlauben.
Hm. Ja gut, aber das so Tor-Exit-Nodes, die kann ich mir vorstellen, dass man da das schneller wieder on Speed bekommt als
Ja, ich meine, das schon, aber es hat wohl tatsächlich einen bemerkbaren Impact gegeben, dass da das Datacenter abgebrannt ist, weil ja, dass sehr viele Exit-Nodes gelaufen sind.
Gegangen sind.
Halt von Leuten, die sich da irgendwie einen Server klicken und dann noch einen Exit-Node draufbauen oder so.
Ja, nicht so schöne Zeiten für OVH. Und da zeigt sich wieder, dass man dringend ein Backup braucht und einen Backup- und Recovery-Plan braucht. Also das ist natürlich doof. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, bei mir sind die auch alle in einem Rechenzentrum, alle Server. Das ist jetzt nicht bei OVH, sondern bei Hetzner natürlich, aber.
Ja, aber das nicht, also ich hoffe, du hast zumindest von Daten
ich hab,
und so
ich irgendwie von Backups. Ich habe von allen Daten Backups, ja, aber sie sind halt auch alle in einem Rechenzentrum. Also ich natürlich mit Absicht, aber ja. Da habe ich mir auch gedacht, dass eigentlich für die Stelle ist es doof. Wenn man einmal dieses Rechenzentrum abbrennt, wäre es natürlich geschickter, man hat es ein bisschen verteilt. Aber
also
ja.
Also ein Backup, also das ist irgendwie. Ja, ein Backup sollte schon off. Also du willst schon eine Kopie offsite haben.
Ja, habe ich irgendwie. Ja auch. Aber die wiederherzustellen ist halt nichts, was du mal in einem Tag hinkriegst. Ich backupe die Sachen halt,
ist halt
natürlich.
Arbeit.
Ja,
und die sind halt größtenteils, sind die dann halt hinter einer DSL-Leitung, die das wiederherzustellen, die paar Terabyte.
Geht halt lange. Aber, also
aber es Punkt, geht.
Der Punkt ist halt, was dein Recovery-Szenario ist. Ich meine, wenn das dann halt eine Woche geht, dann geht es halt eine Woche. Wenn das akzeptabel ist für dein Business oder so, dann fair enough, aber wenn das dann halt zu langsam ist, dann sollst du dir vielleicht Alternative überlegen und vielleicht irgendwo
Alternative
noch
mal zu deinem DSL-Anschluss, ja.
Können wir aber fragen, wie lange kannst du auf deine Mails verzichten?
Ich?
Ja.
Tage.
Ja, siehst du. Okay.
Ja, solange wie die halt wieder versuchen, die anderen Server.
Also,
ja. Ja, das ist kein Problem.
Schon,
den Teil kriegst du auch relativ schnell wieder hin. Bloß die alten E-Mails, insbesondere wenn das viele, viele Gigabyte oder Terabyte sind, die wiederherzustellen, ist ein Problem. Die Sachen anzunehmen und sie zwischenzuspeichern, das ist relativ easy peasy.
Tja, das ist ja auch das, was, also darum sage ich ja, wenn deine Recovery-Strategie irgendwie so aussieht, dass du sagst, so ja, okay, du kannst halt innerhalb von, weiß ich nicht, halber Tag irgendwo wieder einen Server hochziehen, der irgendwie die Mails annimmt und halt die neuen Mails anzeigt und so, und dann geht's halt irgendwie eine halbe Woche, bis man wieder alle Mails aus dem Archive, auf alle Mails aus dem Archive Zugriff hat, ist ja das vielleicht akzeptabel. Also ja, dann
ja,
kannst du ja machen.
Das sollte man. Also das würde ich hinkriegen, aber ja, klar, müsste man dann so kommunizieren, weil viele erwarten dann natürlich, dass man gleich alle Mails im Zugriff hat. Oder selbst bei mir wird es wehtun. Also wenn mein 15 Gigabyte Postfach halt nicht mehr da ist.
Hast du nicht IMAP und eh eine lokale Kopie? Also weil ich habe alle IMAP, meine Postkonten hier natürlich auch lokal noch auf meinem Rechner, also für Archive und Zeug zum Durchsuchen. Also ich, weil auf IMAP online, also durchsuchen ja, das kannst du, also das bringt dir nichts. Also wenn ich irgendwie morgen eine Antwort will, ob diese Mail irgendwo mal reingekommen ist, dann weiß ich nicht, kann ich eine Brieftaube losschicken oder so.
Ja, es ist an vielen Stellen in Deutschland schneller, Sachen per Brieftaube zu verschicken, große Daten, als sie irgendwie von A nach B zu laden.
Ja, besonders dort, wo der Ingo sich gerade aufhält.
Ohne Glasfaser.
Ohne Glasfaser. Aber er ist ja dabei, die Glasfaser liegt ja schon, ist ja quasi
schon. Ja, liegt schon im Haus. Ja, ja. Es liegt im Haus, es muss noch, kommt noch nichts raus aus der Faser.
Kannst du mal durchboosten, vielleicht dann.
Vielleicht. Ja, soweit zu OVH und dem Feuer, was so ein bisschen die europäische Landschaft letzte Woche bewegt hat, sozusagen. Ja. Kommen wir zu Code Relay. Was ist Code Relay? Habe ich noch nie was von gehört. Was machen die?
Code Relay. Code Relay ist ein, ich weiß nicht, ein, ich würde es nennen, ein soziales Experiment.
Okay.
Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt in die News passt, ist ja auch egal. Ich glaube, es passt woanders hin, aber ich ziehe es jetzt einfach mal nach vorne. Und zwar geht es darum, Relay ist quasi diese Sportart beim Laufen, wo du einen Stab hast und den gibst du dann immer weiter.
Ja? Staffellauf.
Staffellauf, genau. Und Code Relay ist quasi Staffellauf mit Open Source Software Unterstützung und du sagst, okay, du hast 15 Minuten Zeit an diesem Tag, um irgendwas zu machen, kriegst dann eine Aufgabe und versuchst dann halt so viel wie möglich von der Aufgabe zu gestalten oder das, was, wo du gerade Lust hast, und teilst dann die restliche Aufgabe auf und gibst die dann weiter. Also wie so quasi den Stab gibst du dann weiter. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht gut vorstellen, wie das funktioniert, aber ich finde es sehr witzig als Projekt und als Idee. Und Code Relay ist die Webseite dazu. Ich weiß nicht, tu es mal zu Pix oder so.
Nee, jetzt lass da, weil sonst
ich mach mal in Klammern Pix dahinter. Pix.
Ja, so. Ein früher Pickstarter.
Ich sehe, wie man um das Pick-Limit herumkommt. Man packt es einfach in News rein und dann so, jetzt wo ich drüber spreche, merke ich, es ist eigentlich eher so ein Pick.
Ja, genau. Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Habe ich meine Sachen gelesen?
Ja, finde ich gut.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall witzig. Man kann sich da quasi anmelden, indem man da sagt, ich möchte gerne mitmachen. Und dann kriegst du halt jeden Tag, kriegst du so eine Nachricht und machst die halt und machst die dann weiter.
Ja. Also, ich finde die Idee gut. Ich sehe nicht so ganz.
Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber es ist, glaube ich, trotzdem witzig.
Ich glaube, in 15 Minuten nur schon, bis du Kontext hast, bis du verstehst, was Problem ist, ist halt irgendwie häufig einfach schon mal eine Stunde rum und du hast halt noch keine Zeile Code geschrieben.
Ja, genau. Oder du versuchst quasi einen Rewrite von irgendeinem Ding zu machen. Ja, du musst ja auch erstmal verstehen, was es überhaupt tut. Und wenn du dann 15 Minuten was gemacht hast, dann ist halt in irgendeinem Zustand, so einen kompletten random Zustand und kriegt der Nächste jemand draufgeworfen. Aber so, fuck you, weiter geht's. Ist nicht besser geworden wahrscheinlich dann. Aber es geht dann eher so um, du kannst irgendwie einen Test schreiben, einen kleinen, aber dafür musst du auch eigentlich verstehen, was das macht. Oder du kannst Doku updaten, aber du musst halt auch verstehen, was es tut. So. Aber wie gesagt, trotzdem ganz witzig. Und die Seite ist ganz cool. Die hat so einen Glitzereffekt. Unten kann man Game of Life spielen.
Nice.
Dann kommen wir doch wieder zu anderen Sachen. Schönere Kulturerbe.
Genau.
Das deutsche Kulturerbe.
Ah, hier aus der Premium-Seite tarnkappe.info. Gibt es bestimmt auch eine andere, bessere Primärquelle dafür, die ich jetzt aber nicht rausgesucht habe. UNESCO erkennt die Demoszene in Deutschland als immaterielles Kulturerbe an.
Das ist schon krass.
Und ist cool.
Ja.
Ist eine krasse Sache.
Hätte ich nicht vermutet, dass sie sowas tatsächlich machen. Aber ja, ist interessant.
Genau, die Demoszene ist quasi dieses, Wie beschreibt man die Demoszene am besten?
Ja, das ist eine Szene aus der Cracker, aus dem Cracker-Universum, die sich damit beschäftigt haben, in möglichst wenig Code möglichst beeindruckende Grafikdemos zu bauen. Passt das?
Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Warte mal, wir fragen einfach mal die Wikipedia, was die dazu sagt. Das ist ja jetzt natürlich Cheaten, aber...
Lies uns die Wikipedia vor.
Komm, ich lese mal die Wikipedia.
Ja, ist die Frage, ob man es wirklich mit Cracker-Szene schon oder ob
Es kommt aus dem, oder?
Ja, aber gab es
nicht... Das habe ich irgendwie auch gedacht. Also es hat sich irgendwie... Also es ist irgendwie was Eigenes mittlerweile, aber...
Okay. Ist es aber in dem entstanden oder in dem auch lange Zeit gepflegt worden?
Also ja gut, dass die Demoszene gepflegt worden ist, ja, aber gab es die nicht schon vorher?
Also hier, die Demoszene entwickelt sich unter Anhängern der Computerszene im 1980er während der Blütezeit der 8-Bit-Systeme. Ihre Anhänger, die häufig Demoszene oder auch einfach Szene genannt werden, erzeugen Computerprogramme auf Rechnern, sogenannte Demos, digitale Kunst, meist in Form von musikalisch unterlegten Echtzeitanimationen.
Die interessante Frage ist jetzt, kann man die als NTFs minten oder nicht?
Ich denke, klar. Du kannst alles immer als NTFs minten. Und wenn du jetzt quasi hier von Skid Row oder sowas diese 8-Bit-Musik hast, dann kannst du natürlich auch als NTF minten.
So, klar. Ja. Das ist nice. Sollten wir vielleicht tun. Kannst du aktuell viel Geld machen, habe ich gehört.
Yep, richtig, richtig viel Geld. Das war jetzt aber schon wieder ein Abstieg in eine andere Richtung.
Ja, tut mir leid. Hier, keine Blockchain.
Kein Problem, Blockchain immer wieder gerne.
Vielleicht solltet ihr das noch kurz erklären. Worum geht's gerade?
Okay, jetzt komm, sag doch mal, was NTFs sind.
Jetzt. Also ich hab noch weniger Ahnung als sonst schon immer.
Ja.
Weil ich habe mich natürlich nicht damit auseinandergesetzt.
Perfekt.
Aber NTFs ist irgendwie so ein bisschen wie Blockchain, vielleicht. Oder auch nicht. Okay. Auf jeden Fall sind das
oh
so.
Oh Gott, das fängt nicht gut an. Erzähl mal weiter.
Ich sage ja, ich habe keine Ahnung. Es sind irgendwie digitale Artefakte, die du dann handeln kannst. Und dann gehören die halt dir. Du kannst die dann halt kaufen. Und es halt aktuell irgendwie wegen all diesen Bitcoin, Ethereum Leuten und so ist halt echt viel Geld drin. Also das sind da halt irgendwie so ein Bildchen oder so oder so ein kleiner Videoclip und dann kaufst du dir den halt.
Okay.
Und ein NTF steht irgendwie für, weiß ich nicht.
Non-Futurable Tokens, oder?
Also ja, genau.
NFTs wäre es dann, aber naja.
NFT?
NFT. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Genau, ich versuch's auch nochmal. Das ist auch nochmal quasi digitale Kunst, die du besitzen kannst. Also das ist nicht so wie, ja, du copy-pastest quasi das lustige Bild von irgendeiner Seite, sondern du bist der Besitzer von dem Original, von einer digitalen Kunst. Und das wird dann halt in der Blockchain Voodoo abgelegt. Und da steht dann drin, dieser Person gehört genau dieses Ding. Original.
Ja, okay. Mhm.
Genau, und das ist so die Idee.
Also du kannst als Künstler, kannst es quasi wirklich verkaufen und sagen,
genau, du verkaufst dein digitales Original. Bild. Genau. Mhm.
Ja, und du kannst
das
halt
ging
sagen,
halt vorher nicht so gut.
Ja, und du kannst halt sagen, ich verkaufe irgendwie 1 oder 10 Stück davon und dann kannst du es halt künstlich limitieren und dann können es halt 10 Leute besitzen oder eine Person kann das dann halt besitzen. Ja.
Also in den meisten Fällen ist es schon so, dass du es nur einmal verkaufst auch, dass du quasi einmal du verkaufst ja kein Recht oder so, sondern verkaufst das Artefakt selber. Und es funktioniert, so wie ich das verstanden habe, so, dass du ein Künstler bist und dieser Künstler, das steht quasi, dass du derjenige bist, kannst du mit deinem privaten Schlüssel zeigen und dann signierst du dieses Bild und dann verkaufst du quasi dieses Bild oder deine Kunst und signierst die quasi mit deinem privaten Schlüssel und legst es so in eine Blockchain ab. Und dann steht da, das gehört mir gerade, also wenn ich das gemacht habe, und dann kannst du demjenigen gehört, das kannst du dann halt weiterverkaufen.
Okay, und also ich kann es auch gekauft haben und später weiterverkaufen.
Richtig.
Genau, das ist die Idee. Du kannst es ohne Probleme dann an andere Leute weiterverkaufen oder tauschen oder handeln oder was auch immer.
Und irgendjemand macht dann irgendwann mal ein Museum mit so digitaler Kunst auf.
Ja, hoffentlich. Und ja, so typische Sachen sind halt das Neon Cat GIF, also diese Katze in einem Toast, die sich durchs Weltraum bewegt, von dem Originalkünstler halt als, ja nicht als Recht, sondern als Kunst selber verkauft. Also wie gesagt, man verkauft keine Rechte oder so, es ist halt nicht so wie bei Amazon, wo du dann halt das Recht kaufst, einen Film zu gucken, sondern du kaufst den kompletten Film, wenn das quasi so laufen
ja, aber wird. Also durch das, dass es ja irgendwie digital ist, ist es ja trotzdem irgend so ein du hast ja nichts, du kannst ja.
Ja, du hast quasi eine Urkunde, dass es dir gehört.
Mhm, genau. Du kaufst ich halt das Recht, dass du sagen kannst, das ist meins.
Ja, richtig.
Aber ja.
Aber es kann halt niemand anders sagen. Und,
ja, genau, aber es kann halt jemand anders, kann halt die gleichen Bits auch haben.
Ja, ja, genau. Das, aber so. wenn er die gleichen Bits hat, dann könnte man halt nachvollziehen, dass dir dieses Bild gehört eigentlich.
Ja, genau.
Was halt spannend wird, ist, wie es denn ist, wenn du von jemandem, von einem Künstler, dieses Kunstwerk oder was auch immer gemacht hat, kaufst und das dann im ganzen Internet verwendet wird für andere Sachen. Weil du hast ja eigentlich dieses Recht auf dieses, also ist ja eigentlich deins. Und wie das dann rechtlich ist, keine Ahnung.
Ja, weil wenn es deins ist, kannst du darüber bestimmen und müsstest eigentlich müsstest auch Nutzungsverträge schließen können. Da muss man dann aber natürlich erstmal gucken, ob das die Gerichte dann auch so sehen.
Ja,
aber
ja,
theoretisch sollte das so sein. Also ich meine, das ist wie wenn ich ein Gedicht schreibe oder einen Roman schreibe, dann sind die Urheberrechte auch bei mir und solange ich nicht alle Rechte an irgendjemand verkaufe, kann ich entscheiden, wem ich welche Nutzungsrechte einräume und welche eben nicht. Und was er dafür bezahlen muss oder eben doch nicht.
Ja, genau. Das ist, wie gesagt, noch ein Stück weit offen, ist aber gerade heiß. Hot.
Genau. Und es ist auch irgendwie aktuell super, super viel Geld drin irgendwie, weil
das ist halt auch gerade der Anfang, ja. Also ich meine, das ist ganz
jeder am will der Erste halt so, sein.
Genau, für so Kunst willst du auf jeden Fall der Erste sein, weil dann kannst du sagen, ich habe das erste Bild, was in dieser Blockchain quasi aufgenommen wurde, gekauft. Und das ist krass, weil das hat dann nicht nur den Wert von diesem Künstler als Kunstwerk, sondern es hat auch noch den Wert als das Erste. Und Leute lieben das Erste zu haben. Und es wird für immer halt in der Blockchain so drinstehen. Es wird sich nicht ändern. Das ist, du wirst quasi immer nachvollziehen können, dieses Ding war immer das Erste, was jemals quasi so verkauft wurde.
Solange es Computer gibt, die diese Blockchain noch besitzen oder anzeigen können, weil wenn
genau, also das läuft
wenn in alle der Ethereum wenn alle Miner entscheiden, ach, Ethereum machen wir nicht mehr, dann gibt es halt nicht mehr die Ethereum.
Genau, aber dann also es wird halt dann weniger wahrscheinlich durch solche Konstrukte, dass halt dann mehr Leute noch quasi den, diese Sachen benötigen oder am Laufen haben lassen wollen, weil halt da solche anderen Konstrukte mit drin hängen, wie jetzt dieses Kunstverkaufsdingens.
Gut. Interessant. Genau. Also interessant.
Das ist genau das.
Also könnt ihr euch ja auch mal entscheiden, digitale Kunst zu kaufen, wirklich zu besitzen, nicht nur schnöde zu kopieren.
Nicht nur zu copy-pasten von irgendwie Facebook oder Funny, iFunny oder was weiß ich. Ja, genau.
So, dann Linux-Kernel-Teile gibt es jetzt irgendwie mit Rust oder irgendwas oder wie? Mhm. Was ist die News? Ich hab's.
Genau, das ist quasi das. Der Linux-Kernel ist jetzt in der Next-Version vorbereitet dafür, dass du eigene Kernel-Treiber in Rust schreiben kannst. Also ist noch nicht alles in Rust umgeschrieben, was sich viele Leute gewünscht hätten. Aber es gibt jetzt quasi das Interface dazu, das machen zu können.
Okay.
Also wenn du quasi jetzt einen neuen Treiber schreibst für deine super krasse Grafikkarte, die du selber gebaut hast, dann könntest du das in Rust machen, im Next-Kernel, also nicht in dem aktuellen, der frisch ist, sondern in dem nächsten frischen Kernel dort ist das vorbereitet. Es gibt dort so ein Stück weit auch Dokumentation wohl, wie das funktionieren soll. Ja, also es ja, ist da. Was halt ein bisschen, was immer noch ein bisschen spannend ist, ist halt, dass der Linux-Kernel aktuell ja, mit einem GCC gebaut wird, aber Rust selber nur mit dem anderen Ding baut.
Clang.
Mit Clang. Und die zwei Sachen sind natürlich ein bisschen schwierig und dadurch, dass es halt mit Clang baut, unterstützt halt auch nicht so viele Architekturen, wie der Linux-Kernel selber unterstützen würde. Das ist ja vergleichbar mit dem, was halt mit Cryptography, mit dem Python, mit der Python-Library gewesen ist, wo ja Leute auch unglücklich waren, dass es dann nicht mehr auf ihrem Krebelcomputer funktioniert. Und ja, das kommt, ist auf jeden Fall sehr spannend, weil wenn die Wahrscheinlichkeit dann geringer wird, dass Leute Quatsch machen und es dann auch im Kernel landet, ist doch irgendwie schon cool.
Das wäre schon ganz gut, ja. Dass selbst wenn du das so, dir so schwierig wie möglich gemacht wird, so quatschigen Quatsch zu machen, wenn du im Kernel läufst, weil ja, irgendwie so Memory Leaks und so sind ja doof, aber wenn sie dann noch im Kernel sind, ist halt immer so extra doof.
Extra doppelt doof, ja. Das ist immer genau das Problem, ja. Ist quasi noch eins zu tief.
Ja, will man irgendwie nicht haben, kann dann immer voll viele Dinge tun.
Genau, ich habe noch den Artikel verlinkt hier auf Erwähnen.
Ja, ist sicher spannend zu sehen, was das auch heißt für die Krebel-Plattform.
Ja. Und ob es jemand, ja genau, ob das jemand tatsächlich dann auch macht und wie gut das dann überhaupt ankommt. Das ist ja auch noch eine andere Frage. Ja, aber ich meine, der Linux-Kernel unterstützt ja prinzipiell die Möglichkeit, dass du nur bestimmte Module halt für dein Gerät baust und dann machst du die halt.
Die Frage ist halt ein bisschen so, du hast dann irgendwie dieses tolle, keine Ahnung was, Krypto-Modul oder so, was du gerne hättest auf deiner Plattform und dann kannst du es nicht bauen. Es bringt dir dann halt nichts, dass du es ausmachen kannst und dann einen Kernel bauen kannst, wenn da die Module dann nicht drin sind, die du haben willst. Das ist natürlich korrekt, ja. Das wäre natürlich dumm, aber.
Ja. Tja. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem gut. Und ich hoffe, das wird mehr und besser und irgendwann unterstützt Clang noch mehr von diesen Krebel-Dingern und dann hören die Leute auf zu weinen. Das wird auch ganz nice.
Okay, mein persönlicher Held der Woche.
Behörden.
Ist der. Ja. Ist der Landesdatenschutzbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Und der heißt Müller, heißt der, glaube ich, irgendwie. Weiß nicht wie.
Vorname. Heinz Müller.
Heinz? Heißt der Heinz Müller? Heinz.
Einfach den generischsten deutschen Namen.
Habe ich mir jetzt ausgedacht.
Hast du dir ausgedacht?
Vielleicht neben Max Mustermann Heinz Müller.
Doch, er heißt tatsächlich Heinz Müller. Ja. Ja, der ist mein persönlicher Held der Woche, weil er nämlich gesagt hat, also die Landesregierung sollte jetzt mal schleunigst von diesen Microsoft-Produkten weg und müsste jetzt mal auf Open Source umsteigen. Und das mit diesem, also nur so kann man digitale Souveränität erreichen und überhaupt Datenschutz, weil das mit dem Office 365 und diesem ganzen Office-Quatsch und diesem Windows geht ja mal gar nicht. Ja, finde ich sehr gut. Erstens, dass er das sagt, zweitens, dass er überhaupt, ja, wie sagt man das, Awareness, wie sagt man das auf Deutsch? Scheiße, fehlen manchmal die Worte. Die Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit. Das Bewusstsein dafür.
Das Bewusstsein, ja, genau. Dafür schafft, dass das gefährlich ist, sich da in eine Abhängigkeit zu begeben und eben Microsoft auch, ja, so Tendenzen hat, die wir alle nicht gut finden. Wie gesagt, so lauter Tracking-Sachen einzubauen und Daten hin irgendwo abfließen zu lassen, die wir alle nicht haben wollen in Amerika. Und von dem her sollte da eine Strategie her, die auf Open-Source-Produkte setzt. Und klar, er ist natürlich Realist, meint er, Heinz Müller. dass
unser bodenständiger
dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert, aber
von heute auf übermorgen wäre schon nice.
Genau, auf übermorgen wäre schon gut. Ja. Und ich meine, diese ganze Privacy Shield Geschichte, die wir hatten und auch das Abkommen davor, und es wird einfach nicht besser, man sollte jetzt mal wirklich loslegen. Und von dem her finde ich das gut. Der ist mein Held der Woche.
Toll. Und passiert dir jetzt auch was, oder ist das mehr so ein, man sollte das mal machen? So ein bisschen gut, so, wie man sollte mal den Nextcloud aufsetzen.
Oh, oh.
Gut, jetzt ist er natürlich nur in Anführungsstrichen der Datenschutzbeauftragte. Ich weiß nicht, ob er dann auch, ob er der Landesregierung jetzt irgendwie, also Befehle geben kann, wahrscheinlich eher nicht. Und zweitens, wenn, dann könnte er höchstens irgendwelche Strafen festsetzen, wenn er das überhaupt kann. Könnte jetzt da garantiert nicht in jeder Behörde einfach den Stecker ziehen. Selbst wenn, dann würde, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr funktionieren. Ja, aber reicht ja schon mal darauf hinzuweisen und dann anfangen, vielleicht Finger in Wunde zu legen. Hoffen wir mal, dass er da auch dran bleibt und eben, ja, das jetzt nicht nur so eine Einmalsache war, sondern eben
zweimal.
Öfter, genau.
Dreimal Sache.
Mehr.
Mehr Sache. Okay.
Ja.
Schön.
Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich meine, haben sich ja auch mehrere norddeutsche Länder da zusammengeschlossen und diesen einen IT-Dienstleister gegründet, der sich ja auch so ein bisschen auf so eine Strategie für einen Open-Source-Desktop oder für so einen Verwaltungs-Desktop. Also es tut sich ein bisschen was. Ist zwar immer noch langsam, nicht genug aus meiner Sicht. Und wer weiß, ob diese Sachen nicht alle dann wieder irgendwie im Chaos enden. Ja, wenn man es ein bisschen düster malt, aber zumindest bewegt sich ein bisschen was. Ob das jetzt schon genug sich bewegt, kann man drüber streiten, aber es sind Schritte in die richtige Richtung, wenn man das mal so hoffnungsfroh sagen kann. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Frag mich mal, okay, in 5 Jahren nochmal.
Okay, kann das jemand bitte mitschreiben?
Können wir was dafür tun?
Okay, warte, was soll ich dich in 5 Jahren nochmal fragen?
Okay, wie weit Mecklenburg-Vorpommern und die anderen Jahre Leute dann in Sachen Microsoft-Verzicht gekommen sind. Okay. Ja. Nee, was du dafür tun kannst, ist, du kannst erstmal nur die richtigen Leute wählen und wahrscheinlich auch Anfragen an Behörden und Politiker stellen, an Bundestagsabgeordnete schreiben, an Landtagsabgeordnete schreiben, tatsächlich Briefe schreiben, sagen hier, warum nicht, oder wenn es tatsächlich schon, manche Bundesländer haben ja auch Beschlüsse gefasst, ich glaube, hat die Schleswig-Holstein sogar einen Beschluss gefasst, dass sie auf Open Source umsteigen wollen, dass es sogar im Koalitionsvertrag drinsteht, also da könnte man einfach dann hingehen und sagen, Leute, ihr habt das doch mal da und da festgelegt, was ist denn da passiert? Also es hilft tatsächlich, diese Politiker vor sich herzutreiben. Oder man wird selber Politiker und nimmt das selber in die Hand. Also das wäre jetzt so die Option, Markus, die du hättest.
Okay, wie mit dem letzten Punkt, wie erfolgreich bist du da bisher?
Erzähl doch mal von deinem Glasfaseranschluss.
Wieso? Ich hab einen Glasfaseranschluss, immerhin.
Ja, toll, ich kann mir auch ein Glasfaser vom Aalt holen und dann kann ich mir hinlegen. Was soll ich nochmal fragen? Wegen
wie es aussieht mit dem Microsoft-Verzicht.
Okay, wegen Microsoft-Verzicht, danke, okay.
Ja, da bin ich noch nicht hoch genug in dieser Politiker-Foodchain gekrabbelt, dass ich da jetzt wirklich...
Wie viel wirst du denn schon bestochen? Wirst du überhaupt schon bestochen?
Nee, da bin ich auch noch nicht hoch genug.
Das reicht nicht, da bist du noch nicht oben genug, ja.
Ja, ja.
Tja.
Egal. Nee, also hier kann man, also auf der Ebene mit Microsoft kann ich hier jetzt noch nicht viel dienen, ja, das ist... der Ebene passiert nichts, weil wir machen nämlich alles mit Papier. Wir brauchen überhaupt nichts, was digital ist.
Habt ihr auch Faxe? Oder seid ihr soweit noch nicht?
Ich glaube, die sind soweit noch nicht. Nee.
Nicht so schnell. Okay, 22. März 2026 habe ich mir jetzt ein Reminder gesetzt.
Ja, aber ich habe gehört, dass das Amt zumindest als als Lösung Jitsi einsetzt, wie wir hier jetzt auch gerade.
Dein Jitsi einfach oder wie man.
Nee, tatsächlich nicht meins.
Nehmen wir mal von Jitsi.org oder so.
Fand ich schon mal gut, dass sie nicht irgendwie die ganze Zeit nur Microsoft Teams verwenden. Also von dem her, vielleicht, vielleicht ist ja noch nicht alles verloren. Gut, also, wie gesagt, bleibt dran und wenn ihr was verändern wollt, also mein Tipp ist einfach die Politiker anschreiben.
Aber passiert da wirklich irgendwas? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Zumindest antworten dir die meisten.
Ja? Das ist aber nett.
Und auch
die Sekretärin,
schon,
ja, also, wenn ihr Zeit habt.
Ja, aber das hilft tatsächlich, wenn die von so und so vielen Bürgern Mails und Briefe, die stehen irgendwie auf dieses gedruckte Papier, ich verstehe es auch nicht. Also noch besser ist tatsächlich, einen Brief zu schreiben. Ich habe es auch letztens gemacht an Bundestag und habe tatsächlich einen Brief zurückgekriegt hier von der CDU-Frau, die hier für diesen Landkreis antritt. Also selbst wenn ich natürlich mit der Antwort jetzt nicht zufrieden bin, aber selbst da, wenn du genug selber Lobbyarbeit machst sozusagen und sie nicht nur Lobby von den von den Microsofts dieser Welt kriegen, das hilft.
Okay, das heißt, das hilft. Es gibt ja eigentlich keine Authentifizierung auf der anderen Seite von Briefen, oder? Das heißt, man könnte doch jetzt einfach quasi 15.000 Personen in Deutschland sich aussuchen aus dem, weiß nicht, Telefonbuch oder was halt so gibt, ja. Und dann schickst du quasi Briefe, computergenerierte Briefe, die deinen Inhalt transportieren.
Probier's,
hat das schon mal jemand gemacht?
Dann noch ein bisschen randommäßig verteilt. Ne?
Daraufhin wurden ja die Demonstranten gegen die Urheberrechtsreform als Bots denunziert. Weil ja, das kann ja gar nicht sein, dass so viele Leute Briefe schreiben.
Ja,
stand dann
ja
im Raum.
Da hat bei einer noch die Idee gehabt. Ja, du wirfst es da einfach durch dieses AI-Ding durch und dann fällt da halt immer ein bisschen anderer Brief raus.
Nimmst hier den PDF-Generator, der so tut, als wenn das abfotografiert wäre.
Yeah.
Ausgelassen und abfotografiert.
Als Fax wäre sicher auch ganz nett.
Aber nee, die Bundestagsverwaltung will die Faxe abschaffen. Ich glaube, bis Ende des Jahres.
Das
ja, ja.
Ist doch Fax. Ja, aber wie wollen die dann kommunizieren ohne Fax?
Das ist eine gute Frage, die wollen ja digital
kommunizieren. Brief.
Ah ja. E-Postbrief.
Genau.
Der wird übrigens auch abgeschafft. Also zumindest, ich habe gelesen, die Deutsche Telekom will jetzt dieses DE-Mail nicht weiter betreiben. Also zumindest nicht weiter bewerben. Ob sie es überhaupt noch sinnvoll zukünftig weiter betreiben, steht noch im Raum. Finde ich ja schon mal auch so. Ja, wir haben versucht, dieses Mail-System irgendwie für Deutschland zu machen und das mit mehreren Millionen irgendwie gepusht, stellt sich raus, will keiner benutzen. Ach was. Jetzt
wir hatten aber viele gute Sonderoptionen für uns da
gut,
schon ausgedacht.
Also war ja auch, wie sagt man, dumm.
Das war das Problem.
Hat sich ja abgezeichnet.
Hätten wir nicht wissen
können.
Weißt
du, da hat ja die Regierung ein Gesetz dafür gemacht und wurde beschlossen und von dem her müssen die Technologieanbieter ja in Deutschland auch sowas umsetzen.
Schön.
Ja. Tja. Hätte man mal alles in Open Source gesteckt und was Sinnvolles gemacht, wären wir jetzt vielleicht schon weiter. Anstatt irgendwie.
Ein bisschen wahrscheinlich, ja.
Ja, anstatt DE-Mail zu verkacken, jetzt irgendwie dieses Bundesdings hier Postfach, was irgendwie auch nicht richtig funktioniert und auch nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, was irgendwie auch verkackt wurde. Also ich meine, man kann einfach auch Sachen mal richtig machen, statt sie einfach immer nur Scheiße zu machen.
Nee, ja. Da gehören wir da stehen wir zu.
Ja, da sind wir einsame Spitze, nee, genau. Das können wir gut, das können wir gut. Gut, genug auf Behörden rumgehackt. Kommen wir.
Weil ich rumgehackt, der eine Typ, wie heißt der? Max Mustermann, davor hat er gesagt, dass es eine gute Sache ist, auf Behörden rumzuhacken, auf anderen. Wie hieß der nochmal?
Heinz Müller?
Heinz Müller.
Ja, genau. Max Mustermann.
Genau, kommen wir zu anderen Sachen. Ist nicht sortiert diesmal, oder? Weil ansonsten hätte er ist doch scheißegal.
Mach mal.
Hier, mal. Es gibt Geräte, mit denen man Folie schneiden kann.
Ach was? Ja.
Ein Gerät, ein Hersteller von diesen Geräten ist Krieg hat. Habe ich davon noch nie gehört. Habe ich ja gedacht, eigentlich brauche ich so ein Gerät. stellt sich heraus, dieser Krieg hat, haben gedacht, okay, oder ein Salesmanager ist gekommen, hat gesagt, so, ja, wir haben ja diese ganzen von diesen Cuttern verkauft, ja. Wie wär's, wenn wir daraus ein Monthly Payment Model machen?
Was?
Dann hat wahrscheinlich jemand gefragt, so, ja, was willst du jetzt denn da machen? Das ist doch quasi Software, mit dem du was ausschneidest, ja? Also, viermal im Monat. Und dann hat der andere Typ gesagt, ja, das ist voll die gute Idee, dann machen wir ein bisschen Cash Monies. Stellt sich heraus, die Community fand das nicht so witzig.
Was?
Und du? Ja. Ja, und nun sind sie quasi eine Woche später zurückgerudert und haben gesagt, dieses Monthly Payment Model für deinen Cutter war quasi ein April-Scherz und haben wir halt gar nicht so gemeint und es tut uns sehr leid. Mhm. Also nicht viermal, sondern 20. Also du darfst nur 20 Designs. Nee, irgendwie, keine Ahnung, haben sie da irgendwelche artificial Limits reingebracht in ihre Software, was natürlich vollkommener Quatsch ist, also. Wie oft du irgendwie deinen Drucker benutzen kannst.
Ja, einen auf Canon machen.
Ja, oder auf, ich weiß nicht, macht das Canon auch so?
Ja, Canon macht das, glaube ich, so, HP auch. Also, komische Sachen.
Ja, aber so ein Monthly Payment, dass du quasi im Monat bezahlst dafür, dass du drucken darfst oder so? Was ist das?
Echt? Also bei Leasinggeräten,
Ja, Leasinggeräten, das ist ja okay.
Mir ist es ja sowieso so. Und Gibt es garantiert.
Für privat?
Nee,
für
also privat
doch nicht.
Für also privat normalerweise gibt es garantiert auch.
Und dann kannst auch. Du das. Dass du auch nur Originalpatronen einsetzen kannst und die machen das doch alles so, dass das irgendwie.
Aber du hast schon, also du hast halt dieses Ding zu Hause und das steht halt bei dir und wenn du da Patronen reinmachst, dann läuft das irgendwie auch.
Ja.
Ja, aber
und nicht so, du kannst es nur 10 Seiten pro Monat drucken und sonst zahlst du nochmal extra.
Ja, genau, darum ging es halt wirklich.
Ich glaube, das gibt's. Nicht, dass ich das haben will, aber ich bin ziemlich sicher, dass das irgendein Hersteller macht.
Für so Business und so sehe ich das noch, wo dir das Gerät auch nicht gehört und so und du zahlst halt einfach irgendwie für Drucken und dann kommt halt aber auch jemand vorbei und macht Service und wechselt Patronen und so. Aber für zu Hause würde mich jetzt irgendwie überraschen, aber auf der anderen Seite, wenn man Geld damit verdienen kann, macht es bestimmt jemand. Yep.
Okay, dann kommen wir zu WireGuard mal wieder, aber WireGuard auf irgendeinem so komischen, obskuren System, was irgendwie keiner verwendet.
Und zwar auf FreeBSD.
Sag ich
und
doch.
Und pfSense, Entschuldigung, das überhöre ich jetzt mal, was du hier sagst. Und zwar geht es um die In-Kernel-Version davon. Also es gibt eine WireGuard-User-Space-Implementation, die irgendwie ziemlich gut funktioniert und ist auch in OpenSense zum Beispiel ist die drin und schon lange. Und die Firma hinter pfSense, NetGate. NetGate. Hat halt einen FreeBSD-Entwickler gesponsert, um eine In-Kernel-Implementation zu bauen, weil sie das irgendwie in pfSense haben wollen. Der hat das gemacht und das irgendwie gemerged. Die haben das gemerged. Und das war letztes Jahr, November. Vielleicht haben wir sogar darüber gesprochen, als das passiert ist. Erinnere ich mich so schwach, dass ich das vielleicht mal gepickt habe. Auf jeden Fall war das im Kernel drin und dann hat halt der Mr. WireGuard
Jason Donenfeld oder so.
Genau. Ja, genau der. Mr. Jason hat gesagt, hat sich irgendwie in diesen Code angeschaut und gesagt, ja, aber Moment mal, das ist irgendwie ziemlich scheiße. Und der will natürlich auch nicht, dass Leute WireGuard benutzen, beziehungsweise die WireGuard-Implementation auf FreeBSD und ist dann halt scheiße. Und dann Leute halt sagen so, ja, dieses WireGuard ist ja voll scheiße, weil die Implementation halt einfach scheiße ist.
Gut, viele Leute können das halt auch nicht unterscheiden, muss man halt ganz ehrlich sagen.
Genau. Und es, also
muss man ja auch nicht, also.
Fairerweise muss man sagen, als User musst du das auch nicht unbedingt, also Für dich spielt es ja keine Rolle, ob der verkackt hat, irgendwie der ist, der das Protokoll designt hat oder der die Software-Scheiße implementiert hat.
Kannst also, du auch gar, also wenn du nicht tief drinsteckst in der Technik, kannst du das auch gar nicht entscheiden. Es funktioniert halt nicht so, wie du es gerne hättest und wer schuld ist,
ja, who cares. Spielt ja auch keine Rolle, weil es funktioniert halt nicht für dich. Ja. Und darum ist er natürlich ein bisschen dran interessiert, dass das eine gewisse Qualität hat. Und mit gewisser Qualität ging es wohl darum, dass der Code halt wirklich schlecht war. Also da waren irgendwie halt ziemlich offensichtliche Buffer-Overflows drin. Da waren irgendwelche Krypto-Funktionen, die einfach immer nur true zurückgegeben haben und so.
Gute also Krypto-Funktion.
Ja, genau.
Bei Überprüfen so, auf jeden Fall gut. Einfach true zurückgeben, weil dann ist sicher.
Ja, funktioniert. Einfach mal true zurückgeben und halt auch Dinge, die einfach nicht implementiert waren vom WireGuard-Design und so. Und es war halt bisschen unfortunate. Und dann haben sie sich, hat sich Jason und zwei andere Typen irgendwie hingesetzt für eine Woche und halt
haben es weggerockt.
Ja, haben halt das gefixt. Das ist jetzt aber halt zu spät für den FreeBSD Release 13, der bald kommt. Ich weiß gar nicht, ich glaube Release Candidates sind schon da. Und da kommt das jetzt halt nicht mehr rein und die ursprüngliche Implementation, die dieser Typ geschrieben hat für Netgate, die ist halt auch nicht drin. Ja, und die Netgate-Leute sind irgendwie ein bisschen pissed. Keine Ahnung, weil es jetzt halt irgendwie nicht im Kernel ist und sie das gerne gehabt hätten. Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie ein Riesendrama, aber irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum. Ja, also, wenn man halt irgendwie Code in dieser Qualität reinbringt, dann ja, kann es halt passieren, dass jemand merkt und sagt, Moment mal, das können wir aber nicht so, so können wir das nicht machen. Was auch so ein bisschen bedenklich ist, dass es halt irgendwie beim ersten Mal durchgekommen ist und das ist halt so ein generelles Problem, was du hast in Open Source. Niemand ist bezahlt, um diese Code Reviews zu machen. Und Code Reviews ist auch nicht unbedingt so das, was Leute gerne machen. Und wenn du dann halt so einen großen Change hast, der halt irgendwie vielleicht auch noch im Subsystem ist, wo sich Leute halt nicht so auskennen,
dann gucken ja, sie weniger Augen drüber. Mhm.
Genau, da schauen halt verhältnismäßig weniger Augen drüber und der Change war ziemlich groß. Und dann hat man halt irgendwie kurz drüber geschaut und halt gesagt so, ja, wird schon passen, wird schon gewusst haben, was er macht. Hat er offensichtlich nicht. Und auch die offensichtlichen Sachen, wie eben, wenn du halt irgendwie irgendwelche Verifikationsfunktionen, die nur true zurückgeben, das sollte eigentlich beim Review irgendwie aufkommen. Und dann ist halt schon auch die Frage so, ja, warum ist denn das überhaupt gemerged worden? Aber das ist halt auch irgendwie so ein, ich glaube, so ein unlösbares Problem für Open Source, wie du da die Qualität hochhältst, dass da genug Leute das reviewen. Ja. Das ist ja auch diese, was war das? OpenSSL und so. Die halt einfach Code Contributions bekommen, die halt niemand wirklich reviewen kann und will, weil das halt echt Arbeit wäre. Und dann wird es halt irgendwie einfach mal reingenommen und dann hast du halt irgendwie Heartbleed. Ein paar Jahre später.
Ja, oder ein paar Jahrzehnte später.
Oder ein paar Jahrzehnte später, weil es halt sich niemand wirklich jemals anschaut, bis dann jemand denkt so, was könnte man sonst noch damit tun? Und dann, ja. Aber es ist halt schwierig. Es ist auch irgendwie nicht so ein FreeBSD-spezifisches Problem, glaube ich. Es hat einfach so ein Open-Source-Problem. Und ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie besser machen will, kann, soll.
Ja, also ich meine, hatten wir auch schon ein paar Mal.
Einige Male.
Das Thema, genau.
Einige Male, ja. Ich kann mich da an Sachen erinnern,
ja. Ja, so eine richtige Lösung haben wir auch nicht, außer dass, ja, dass man natürlich irgendeine Organisation haben muss oder bezahlte Entwickler, die es dann halt machen. Und da muss man dann halt auch aufpassen, dass sie es auch wirklich tun. Sonst hilft es nichts, klar. Das muss halt gemacht werden, sonst,
ja,
sonst haben wir halt die Probleme.
Das wäre halt irgendwie noch so ein Weg, dass irgendwie die Foundation, jetzt in diesem Fall die FreeBSD Foundation halt, gerade für große kritische Änderungen vielleicht halt irgendjemanden zahlt, ja. Der sich halt, ja, der dann halt Geld für bekommt, sich hinzusetzen und sich damit halt ernsthaft auseinanderzusetzen. Aber ist halt auch schwierig.
Warum können nicht Sachen einfach sein? Was ist das?
Ja.
Ist doch scheiße.
Ja. Aber ich meine, gut, dass es ja jetzt trotzdem irgendwie gefixt wurde, auch wenn es jetzt erstmal natürlich so schief gegangen ist. Man muss ja aber jetzt wieder das Gute da drin sehen.
Genau, also auf der positiven Seite 13.1 wird sehr wahrscheinlich eine In-Kernel-WireGuard-Implementation mitbringen, die ziemlich gut sein wird, vermutlich, weil Mr. Jason höchstpersönlich hingegangen ist und das geflickt hat.
Genau, zusammen mit zwei anderen coolen Leuten irgendwie.
Genau.
Darum. Das finden wir gut.
Und mehr WireGuard, mehr gut, wobei ich ja immer noch
WireGuard.
WireGuard.
Okay.
Bist du noch IPsec Freund oder was? Was wolltest du sagen?
Oh Gott.
Nein.
Furchtbar.
Sind wir nicht. Da bin ich gegen. Also ich zumindest. Könnt ihr ja selber entscheiden, aber ich bin dagegen.
Ja. Nee, finde ich. Nee, also das war nie gut. Das war noch nie gut. Selbst als ich das. Ich meine, wir hatten ja auch IPsec an der Hochschule damals. Das war einfach. Nee, das
war auch nicht gut.
Alles eine Katastrophe. Alles eine Katastrophe.
Alles schlechte.
Gut, aber was auch super ist und was zumindest von Markus total gemacht wird, ist Java. Und Java 16.
Ja, sowieso.
1.6? 1.6 ist er jetzt, oder? Haben wir es geschafft?
Nein,
falsch.
Das ist doch auch noch supported, oder? Die Leute lieben das doch.
Ja, wenn du Geld dafür bezahlst, kriegst du da definitiv noch Support von Oracle für. Das ist so.
Nice. Dann ist es ja quasi genauso gut. Nee, erzähl doch mal.
Die News habe ich gar nicht gepostet.
Egal.
Das ist kein Problem, ich habe die gepostet, deswegen habe ich gesagt, erzähl doch mal.
Ja, das Besondere an der News ist eigentlich weniger, dass es Java 16 gibt. Das ist vielmehr entsprechend dem Fahrplan, den Java sich selbst gegeben hat, womit Java sehr viel schneller geworden ist als das, was in früheren Jahren üblich war. Als das Wichtige ist, dass Java auf GitHub oder die Java-Entwicklung nun auf GitHub migriert ist. Und das unterstützt eben die Strategie oder das angekündigte hin zum mehr Open Source, hin zu OpenJDK, weg davon, dass es nur von einem großen Hersteller maßgeblich vorangetrieben wird. Der Java-Community-Prozess hat ja vorher schon das auf mehrere Schultern verteilt und andere Hersteller mit ins Boot geholt. Aber es war eben immer noch sehr stark Oracle getrieben. Es wird es auch weiterhin bleiben. Oracle stellt ein großes Team, was Java weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz wollen sie mehr Offenheit zeigen und auch Dinge wie Bug-Reports einstellen und Fixes contributen, vereinfachen. Und da GitHub nun mal der de facto Standard ist für Open-Source-Projekte, ist die Migration dorthin sicherlich ein sehr positives Zeichen.
Wo waren die vorher? Die Entwicklung?
Auf Java.net. Die hatten ihre eigene Plattform.
Was?
Und da einen Bug zu reporten oder irgendwas zu tun, das war mit so viel Vorlauf verbunden, dass das nicht so community-freundlich war. Es war nicht besonders einladend.
Also, und das soll, wenn du auf java.net gehst, dann sagt er tatsächlich, sorry, java.net site has closed.
Ja, und dass die das ist nur konsequent.
Sehr nice. java.ii.github.io.
Genau, der Umzug umfasst eben alle OpenJDK-Projekte, die vorher unter java.net waren. Die sind jetzt alle auf GitHub umgezogen. Und ja, cool. Ja, man kann nur hoffen, dass so noch mehr Dynamik reinkommt.
Ja, oder dass man überhaupt irgendwelche Sachen fixen kann. Das ist ja immer das Thema eigentlich. Ja? Wenn du so Projekte hast, die nicht auf GitHub sind, dann ist es immer so, okay, es ist denn wenigstens GitLab? Oh nein, immer noch. Na gut, da können wir nichts machen. Dann nichts. Wenn du da irgendwie in deren verkribbelten Issue-Tracker irgendwas machen musst oder so, das ist ja schon echt kein Spaß.
Genau, und Builds. Ja, es gibt unter java.net immer noch die Builds zum Download, wenn man die Builds von Oracle nehmen möchte. Alternativ gibt es auch die Builds von Adoptium. Mittlerweile mit der offeneren Gestaltung von Java gibt es ja auch mehrere Runtime-Anbieter mittlerweile. Und insbesondere mit dem Wechsel von Oracle zu der stärker kommerzialisierten Lizenz, wo es einfach sehr viel teurer wird, Oracle Java zu verwenden, gibt es auch sehr viel ernstzunehmendere Alternativen. Also Amazon selbst bietet ja auch für seine AWS-Instanzen ein selbstgebautes Java an. Eben Adoptium ist der Community-Ansatz. Zulu Azul bieten ein JDK an. Und das Beste, das zu verwalten auf dem eigenen Rechner, wenn man das ausprobieren möchte, mit unterschiedlichen JDKs zu arbeiten, ist SDK-Man.
SDK-Man.
Das werde ich definitiv verlinken. Nice. SDK-Man.io ist ein Kommandozeilen-Tool, um Software-Development-Kits zu verwalten. Und das ist nicht nur für Java, das ist das Coole daran. Es ist für, ich sag mal, alles Mögliche. Und das macht es sehr einfach, auch zwischen Versionen zu wechseln. Der klingt sich halt in deine Shell und setzt die Umgebungsvariablen alle. Und wenn du dann sagst, SDK use Java 1.8, dann wechselt der alle benötigten Parameter darauf, dass du dann 1.8er oder das 1.8er JDK benutzt. Und dann kannst du wieder zurück JDK, SDK man use Java 18 und dann bist du wieder mit allem auf dem 18er.
So wie
und so kann man auch Kompatibilität oder, sehr schnell.
Ja, genau. Bei Ruby geht das schon seit
für immer.
Weiß ich, bestimmt 10 Jahren.
Nein, Ruby Schmerzen. Also für
nein,
Ruby,
nein.
Vernünftig das zu machen, brauchst nein, du den so, RVM.
Ja.
Und der RVM war nicht von Anfang an da.
Ja, aber den gibt's schon länger. Also Java hätte das schon lange. Also,
also SDK-Man gibt es auch schon sehr lange. Also, und es gab zuvor auch schon andere Ansätze dafür. Das ist einfach eins sehr Praktikables. Dass das mit Ruby die heile Welt wäre, Nein.
Mit Ruby ist das perfekt. Es ist leider, kann man nichts gegen sagen.
Es funktioniert. Keine heile Welt.
Gut
Ruby
genug.
Gems. Have you ever fucked up your gem installation?
Nein, weil ich weiß, was ich mache.
Nein. Sehr, sehr schnell.
So, klar, einfach keinen Fehler machen, dann macht man auch nichts
falsch. Einfach keinen Fehler machen, das Problem
so
ist.
So einfach.
Ja. Gut, dass wir das nie tun. Ja, aber so Tools sind auch, also, genau. Das sind halt genau, also das will man eigentlich eh in allen Sprachen haben, weil auch irgendwie in für Python habe ich letztens auch irgend sowas gesehen, das ist glaube ich Python-Env oder PyEnv. Das ist schon was man haben will, dass so mehrere Versionen und dann will man irgendwie so hin und her switchen können und sagen so, ja, ich hätte es gerne diese oder die andere Version.
Ja, genau, für Node, wenn man im JavaScript-Umfeld unterwegs ist, gibt es den NVM.
Genau.
Und so Tools zeigen auch einfach, warum man noch lange Zeit eine Kommandozeile nutzen wird. Das ist einfach.
Genau. Und hier sehen wir auch, wenn wir hier auf sdkman.io gehen, sehen wir formerly known as GVM, der Groovy Environment Manager. Und dann, it was inspired by the very useful RVM and RBNF tools. Used largely by the Ruby community.
Hauptsache, der Felix behält recht, dass es alles daherkommt.
Ja, also ich glaube, es kommt wirklich, also ich glaube, das haben wirklich diese RVM war wirklich eines dieser ersten
Tools. Da, wo du es auch gebraucht hast, weil es die ganze Zeit in den Arsch gegangen ist, wenn es nicht gemacht hat, ja. Yes.
Entschuldigung? Hey, was? Habe ich mich verhört?
Nee. Ruby hatte da überhaupt kein Problem. Die haben das einfach so gehabt, weil es so cool ist, das zu haben und nicht, weil sie es unbedingt gebraucht haben, weil sonst nichts mehr funktioniert hat.
Es war hier zwischen, was waren die Versionen, wo sie hier den Python 2, Python 3 gepullt haben, wo es nicht.
Das gab es auch, ja. Ich weiß aber auch
ja,
nicht
mehr.
Es war sehr
1.8 und 1.9 vielleicht. Ich glaube, irgendwo so darum.
Da kann sich Gott sei Dank keiner mehr dran erinnern, ist schon so lange her.
Das ist echt lange her, ja. Genau.
Okay, kommen wir von diesem einen Drama.
Was für ein Drama?
Na, das
ist Drama-Lama.
Mit Ruby, ja, das ist mit Ruby nicht funktioniert. Zu Corona-Drama in 6 Akten.
Oh no.
What?
Oh no.
Was ist das?
Das ist also eine, hier.
Eine Corona? Serie?
Das
Corona kenne ich.
Corona, also
ist ja, eine
Corona
Biermarke.
Ist dieses auch, ja. Die haben, glaube ich, weniger Bier verkauft, weil wegen Namen.
Wegen Corona.
Da war, glaube ich, mal was.
Mhm. Ja, erzähl.
Echt traurig. Findet irgendwie draußen statt. Wollen wir alle nicht. Ist irgendwie doof. Und dann eine dieser Strategien, die hier Bundesregierung und Co. sich ja ausdenkt, ist testen. Und testen muss ja dann jemand machen. Und wir sind ja hier im Zeitalter des Faxes. Das heißt, man kann sich da auf so einem Online-Portal vielleicht einen Fax klicken und dann passiert was. Oder vielleicht wäre das besser, wenn da dann irgendwie einfach so ein Fax geschickt wird, dass man so eine JavaScript-Form hat, die dann direkt einen Fax schickt, weil was die halt machen, sind halt so Datenbanken und so Web-UIs. Und
wer
da geht man dann. Ja, wer denn überhaupt? Zum Beispiel 21DX, so ein Betreiber von so einem Testzentrum. Und die kaufen sich dann halt irgendwie Software ein von irgendwie, wie heißen die? Medicus AI, das halt so ein Startup ist, was so Software baut für so Testzentren. Und da klickt man sich dann halt irgendwie so einen Termin und da geht dann auch irgendwie das Resultat wieder rein und dann bekommt man halt irgendwie einen Link mit dem Testresultat.
Klingt gut.
Kann man sich so ein PDF runterladen. Und wie das dann halt so ist, dann sieht man so eine URL und dann steht da so eine Report-ID. Und dann kann man diese Report-ID, kann man ja so ein bisschen inkrementieren und dekrementieren. Und dann kann man sich halt auch andere Testresultate anschauen.
Das ist doch gut.
Wie man das
so
erwartet.
Das ist ja sehr praktisch.
Genau. Andere praktische Features, die es da gibt, die ich gesehen habe, ist zum Beispiel dieses PDF, wird irgendwie jedes Mal neu generiert.
Wenn du abfragst die URL oder was?
Genau, aufgrund irgendwie so einem JSON. Und da kann man auch irgendwie so all diese Daten mitgeben. Das heißt, man kann da hingehen und man kann sich halt auch, also wenn ich jetzt ein negatives Resultat habe, kann ich mir da auch einfach ein PDF für euch generieren lassen. Wenn ihr auch eins braucht und nicht irgendwie keine Zeit habt.
Also, wenn wir nach Mallorca fliegen wollen und vorher so einen Negativtest brauchen,
genau,
dann lassen wir
uns. Geht da einer hin und dann generierst du dir einfach eine Handvoll von diesen PDFs.
Super.
Zum Beispiel. Wobei, ehrlich, also ist natürlich ein praktischer PDF-Generator, aber du könntest dir natürlich auch einfach sonst ein PDF basteln. Das ist ungefähr genau gleich strafbar. Also, wenn es nur um das geht.
Nee, ich will schon, dass das von der richtigen Webseite kommt.
Aber ja, genau, du kannst immerhin sagen, ja.
Ist auch viel weniger Aufwand, muss man jetzt auch sehen, ja. Wenn du erstmal irgendwie versuchst.
Genau, ja, ich, also wie gesagt, ist super praktisch.
Ja,
super
also praktisch, es fängt ja an, dann müsstest du erst irgendwie dein Adobe piratisieren und musst gucken, dass keine Viren drin sind und so, ist ja voll auffallend und da kannst du einfach eins haben.
Ja, ja, ja.
Ja. Und irgendwie, also weiß ich nicht, was auch noch war, es gibt so ein Statistik-Dashboard, was eigentlich vermutlich eher so für die Testzentren selber ist, aber halt irgendwie trotzdem für alle zugreifbar. Das heißt, du kannst da irgendwie halt dich vors Testzentrum stellen und dann kannst du halt schauen, wie sich das Zeug verändert und dann kannst du wohl ziemlich genau nachvollziehen, wer das jetzt war und was er für ein Resultat gehabt hat, weil das halt so genug genau aufgelöst ist, dass du so Dinge herausfinden kannst, auch du kannst halt Teststatistiken von gewissen Firmen einsehen.
Das hört sich alles nach sehr guten Open-Data-Sachen an eigentlich.
Ja, genau. ja, und dann halt so das Übliche irgendwie, dass halt auch irgendwie Tracking-Skripte von Google und Stripe in dieser Seite drin sind. Ja, sonst so.
Google und Stripe müssen halt wissen, ob du jetzt Corona hast oder nicht.
Genau, es ist halt alles, also, dass das kaputt ist, überrascht irgendwie nicht. Dass es so einfach kaputt gemacht werden kann, gerade so Dinge wie irgendwie hier Report-IDs, die halt irgendwie hochzählbar sind und ratbar sind, das ist schon so,
ja,
weiß ich nicht, das ist schon so 20, 30 Jahre bekannt, dass man das nicht tun sollte. Da könnte man jetzt schon erwarten, wenn man hier vermutlich, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwo im Artikel steht, wie viel sie für diese Weblösung zahlen, aber es wird ja bestimmt auch nicht wenig Geld sein, was da fließt. Könnte man schon erwarten, dass da irgendjemand, im Gegensatz zu irgendwie dem FreeBSD-Zeug, wo wir vorher hatten, mit Reviewen und so, und du hast halt, das muss halt irgendjemand in seiner Freizeit machen. Hier fließt tatsächlich, das sind Leute, die Geld dafür bekommen.
Ja.
Da könnte man schon erwarten, dass da irgendjemand, der so ein bisschen von Sicherheit Ahnung hat.
Nein, die sind alle direkt vom Studium gekommen und haben das alle nicht richtig gelernt und deswegen kann man
dafür geht es ein Startup, oder? Das wäre ja schon eine Idee.
Ja, da kriegt man auch viel Geld, das ist schon okay, finde ich gut.
Ja,
so haben alle was davon.
Ja, aber es halt.
Die Open Data Leute, die Leute, die Geld brauchen. Genau. Alle können was, alle haben was davon. Ich finde das nur fair.
Ja, quasi, du hast ja dafür bezahlt. Genau, und du hast diesen praktischen PDF-Generator. Ich meine,
ja,
Win-Win-Win.
Ja, ist echt traurig. Aber ja, dann hätte man fast mitrechnen können. Aber ja, du hast recht, es ist traurig, wie einfach man das kaputt machen kann.
Also, wenn mich jetzt jemand einfach so nach meinem Bauchgefühl gefragt hat, ob das kaputt ist oder nicht, wäre meine Antwort ja. Wenn ich jetzt raten müsste, irgendwie wie, dann hätte ich jetzt eher so auf, keine Ahnung, Cross-Site-Scripting oder dieses Statistik-Ding und so, das ist eher so das Level, wo ich erwartet hätte, dass Dinge kaputt sind. Aber so irgendwie Report-IDs hoch runterzählen, schon so eher so, hä? Ja. Habt ihr euch gar nichts überlegt, als ihr das gebaut habt?
Ja.
Offensichtlich, ja.
Ja, passend dazu, quasi das gleiche Thema, nur eine andere Firma dahinter. Corona-Selbsttest bei IDE. Du kannst dir auch da dieses Zertifikat, so ein Zertifikat aus dem Internet runterladen. Nicht wirklich überraschenderweise gleiche Probleme, alles scheiße. Angriff über den QR-Code, kannst du quasi dort deine Daten reinfälschen, kriegst dann das PDF deiner Wahl ausgestellt. Ja, also die Idee war wohl dort, dass es nicht so einfach geht, weil du dann auf irgendeine Seite gehst, also du kannst es dann mit diesem QR-Code quasi nachprüfen, aber stellt sich heraus, ist alles kacke. Ja. Ja, also das ist schon ein bisschen schade, aber na gut. Es geht ja eigentlich, es soll eigentlich primär darum gehen, dass du selber die Gewissheit hast, dass du jetzt, wenn du zu deinen Eltern gehst, nicht quasi das Schlimmste mitbringst.
Es ist so traurig. Es ist einfach traurig. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt auch nur so mäßig Verständnis dafür, weil die verdienen halt irgendwie Geld mit. Da wird jemand dafür bezahlt. Könnte man schon erwarten, dass sie halt irgendwie nochmal
drüber nachdenken, bevor sie so einen Scheiß
machen. Ja, oder einfach irgendwie ein paar Tausend in die Hand nehmen und irgendjemandem mal noch Geld in die Hand drücken, dass er da mal drüber schaut und sagt so, hey, das ist vielleicht scheiße, das ist vielleicht scheiße, vielleicht macht ihr das noch ein bisschen anders und...
Ja, so ein Security-Audit, selbst wenn er mal irgendwie nur eine Woche geht, wäre vielleicht drin gewesen, ja.
Aber das Ding ist ja quasi, was ich da immer nicht verstehen kann, ist, wie konnte dann irgendjemand am Anfang, quasi wo das jemand so vorgeschlagen hat, so, ja, wir machen hier diese Zahl, zählt einfach hoch und dann sind alle Zertifikate drunter, dass jemand gesagt hat, oh, das ist eine gute Idee, genau so machen wir das.
Ja, das ist die einfachste Variante, natürlich.
Ja, aber also, wenn du das sagst, dann sollte dir doch auffallen, dass es dumm ist.
Ja.
Also würde ich jetzt schon so erwarten, irgendwie, weil...
Hä? Ja, vielleicht diese Logik, hilft es quasi, diese Logik einfach jemanden anders mal dann vorzutragen, wie so ein Prosa, ja? Das ist meine Idee. Und wenn der andere danach sagt, das ist eine gute Idee, dann kannst du so weitermachen, selbst wenn es deine Mutter ist. Weil ich glaube, selbst die würde verstehen, quasi, was du einen Scheiß gebaut hast. Nee. Je nachdem, wie dein Essay ist, würde ich sagen. Wenn du sagst, wir haben hier 10 Tests, der Test 1 kannst du unter der Zahl 1 finden, der Test 2 und der Zahl 2 und die Zahl trägst du da in diese Webseite ein, dann sollte quasi auffallen, dass da würde auch deine Mutter mitbekommen, dass sie sagt so, hey, da kann ich ja auch eine andere Zahl eintragen.
Nee.
Nee?
Nee.
Kann ich da, warum? Ja, nee, ist okay. Nee, ist fair. Stimmt. Nee, deine Mutter vielleicht nicht. Meine Mutter bestimmt. Genau. Meine Mutter hätte es mitbekommen. Ach so.
Ja, klar.
Oh, oh.
Deine Mutter kriegt gar nichts mehr mit.
Schnell weiter hier, bevor hier das Ganze eskaliert. Und
zwar deine Mutter hat nicht mehr mitgekriegt, dass Köln 23 Jahre...
Meine Mutter beim Zahlenraten.
Die hat noch nicht mal mitgekriegt, dass Köln jetzt 23 Jahre alt ist.
Genau, hier. Curl oder wie es richtig heißen würde, C-URL. Steht irgendwo in diesem Blogpost, dass das eigentlich die richtige Aussprache wäre.
Cool,
genau. Das heißt halt Curl. Finde ich auch. Ist 23 Jahre alt geworden. Ziemlich verrückt ist, dass, was ich auch nicht gewusst habe, Curl und Wget sind ziemlich genau zur gleichen Zeit war das erste Release.
Echt?
Ja. On that exact same November day in 1969, the first Wget release shipped. Also die haben irgendwie...
Krass.
Erstes... Und also es hat beides irgendwie vorher schon ein bisschen gegeben. Es hat beides vorher schon unter anderen Namen mit ein bisschen anderem Scope gegeben. Aber sie haben irgendwie am gleichen Tag
krass,
okay. Ja, sozusagen das erste Release gemacht. Und der... Mr. Curl, Daniel Stenberg, sowieso auch ein cooler Typ. Der macht das immer noch seit 23 Jahren und ist wohl immer noch
begeistert dabei.
Begeistert dabei, genau. Und sie machen ja jetzt dieses Rust-TLS-Zeug, wo wir vor 2-3 Sendungen mal drüber gesprochen haben. Da läuft schon auch immer noch was und es kommen ja auch immer neue Features in Curl und ja.
Plus eins, like, finden wir gut.
Curl. Ja, gute Sachen.
Ja, genau. Dann Themen.
Themen. Ah, ist doch voll spät schon.
Die können wir noch hier, Themen, es geht, wir machen
nur
hier
kurz,
auch nicht lange.
Ist ja nur, eigentlich wollte er das Pick haben.
Ist ja eigentlich ein Pick. Ist so, eigentlich ein Pick.
Du
ich habe das so wie du
gemacht. Okay,
also genau, ich habe es einfach in Themen reingemoved. Nee.
Also außerdem heißt es ja Tick. Also Tick, Pick, schon ziemlich nah.
Genau. Und zwar Tickstack, für die es nicht wissen, ist hier Telegraph, Influx und Grafana. Haben wir bestimmt auch schon 1000 Mal drüber gesprochen. Finden wir cool. Ingo setzt das ein, ich setze das ein. Ich weiß gar nicht. Markus, was machst du?
Ja, Grafana auf jeden Fall.
Oder?
So. Na klar. Aber erzähl mal. Ich bin auch schon mal gespannt.
Ja, aber Prometheus, benutzt du auch den
Team
Tick-Stack?
Prometheus hier, wollte ich nur mal sagen.
Oder bist du Team Prometheus wie der
Telegraph Mixu? Nicht, nein. Influx, Grafana, Greylock, Keybana, Blockstash.
Genau. Gibt's ja so ein paar Tools. Und ich habe jetzt das ungefähr ein Jahr vor mir hergeschoben. Ich habe so einen diesen Hex S Mikrotik Router und ich will da eigentlich Statistiken rausbekommen. Und vorher hatte ich ja diese OpenSense Boxen. Da war das ganz einfach. Da gab es halt ein Plugin für Telegraph. Das konnte man da reinklicken und fertig. Konnte man irgendwie drei Config-Items angeben, irgendwie URL für Influx und irgendwie ein Passwort und die Datenbank und los. Geht auf dem Hex S leider irgendwie nicht so ganz, weil es halt irgendwie so ein Krepel-Ding ist. Das heißt, was man machen muss, ist die Daten da über SNMP rauskratzen irgendwie. Telegraph hat dann ziemlich cooles Plugin, das ist so ein SNMP-Plugin, wo du halt einfach die SNMP-Felder konfigurieren kannst, die du gerne haben möchtest und wie häufig und so. Ich habe da so ein Repo gefunden auf GitHub, was Telegraph SNMP Mikrotik heißt. Ich habe da jetzt mal meine Config-Pull-Requests, ich weiß nicht, ob er das haben will. Da gibt es irgendwie für drei andere, ich glaube für einen Switch und zwei Router gibt es da auch schon Configs. Da habe ich jetzt meine Config auch mal reingemacht und damit kann man jetzt halt irgendwie die Netzwerkdinger monitoren und halt irgendwie Memory und Disk-Auslastung und CPU und irgendwie Systemnamen rauskriegen und so. Und dann fällt das halt in die Influx-Datenbank und von der Influx-Datenbank kann man sich das dann halt irgendwie anzeigen. Und ich habe jetzt mal angefangen irgendwie so mit so ein kleines Dashboard irgendwie mit Uptime und den Interfaces und Speed, was gerade so läuft. Und gute Sache, mehr Monitoring ist mehr gut.
Genau, also ich mag den Tick-Stack auch, also weil Telegraph ist relativ easy zu benutzen, im Gegensatz zu irgendwie Prometheus, was ich da habe ich irgendwie Schwierigkeiten gehabt, das aufzusetzen oder zu maintainen, und Telegraph war da irgendwie einfacher. Telegraph Influx ist auch sowohl, ich benutze ja Proxmox als Virtualisierungsumgebung an einigen Stellen, da konntest du es auch einfach anklicken, sagen, hier, schmeiß mir mal Influx-Daten raus, und konnte die mir in Grafana anzeigen. Und diese SNMP-Geschichte mit Telegraph mache ich tatsächlich für meine Unify Geschichten. Also ich habe hier einen Unify-Dashboard und sehe halt, welche WLANs er rausgibt, wie viel CPU-Load hier ist, wie viel Memory er verbraucht, welche anderen BSS noch in der Gegend sind, Channel Utilization, Traffic, Traffic Distribution, Errors, Traffic und hast du nicht gesehen. Zeigt mir hier das Grafana Dashboard für die verschiedenen APs an, die ich habe.
Das ist eigentlich schon ziemlich coole Sache, dass es dieses SNMP-Plugin gibt, weil es erlaubt dir halt auch irgendwie so diese Switches oder so, die halt irgendwie sonst nichts haben.
Ja.
Und SNMP halt alles.
Ja, also aber SNMP ist so anstrengend.
Es ist ein
totaler Scheiß. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, einen halben Tag gebraucht, bis ich das am Laufen hatte, weil es ist echt, also, bis er diese OIDs da richtig abgefragt hat und dann auch die richtigen Ergebnisse gekriegt hat, man kriegt irgendwie immer einen Knoten im Gehirn. Also SNMP ist ein Dreck, aber wenn es dann erstmal läuft, aber es zum Laufen zu kriegen war.
Und es ist halt alles spricht halt SNMP, du kannst halt irgendwie alles über SNMP abfragen, halt eigentlich immer.
Ja, wenn du die richtige Beschreibung hast, wenn du weißt, was dann welcher Wert was dann zurückliefert.
Ja, ja.
Aber
ja,
es gibt ja ein paar so generische Sachen und dann gibt es ja ein paar so Spezialo-Sachen. Und diese Geschwindigkeiten von den Interfaces, das ist, glaube ich, eins von diesen
Standard. Ja, das ist recht standardisiert, ja. sei recht, ziemlich recht überall genau. gleich, ja.
Also das habe ich vor einer Weile mal gebaut hier. Ich kann es auch noch mal verlinken. Ist eigentlich alles fertig. Also irgendjemand hat so ein Dashboard gebaut und hat mal auch diese ORDs rausgefunden, die man dann auch zusätzlich braucht. Und ist fast so aufgeschrieben, dass man es direkt benutzen kann mit ein, zwei Hinweisen. Dann in irgendwelchen Issues ging es dann tatsächlich zum Laufen zu kriegen. Und wie gesagt, ich benutze jetzt tatsächlich den Telegraph Influx auch, um meine Server zu monitoren, dann hier mit so einem Host-Dashboard zu sehen, was auf dem Lauf raufläuft und Datenbanken zu monitoren und so weiter und so fort. Und dann halt tatsächlich noch so ein bisschen das Grafana-Dashboard auch als Alerting-System benutzt für so ein paar Sachen, die wichtig sind, die dann halt rausgehen. Plus auch für Smart Home, wobei es da dann kein Telegraph oder sowas ist, sondern schreibt OpenHub in eine InfluxDB und dort lasse ich mir die Sachen ja auch anzeigen. Ja.
Macht ihr mit den Informationen irgendwas oder sind die da? Also gibt es irgendeine Aktion auf diese Informationen? Das ist mehr so ein krass.
Ja, wie gesagt, ich mache tatsächlich, ich habe mir ein paar Alerts gesetzt auf so bestimmte Dinge. Was weiß ich,
wenn einer von den Alerts volllaufen, wird das ganze Haus rot eingefärbt.
Erzähl doch mal einen, der sinnvoll ist und also nicht einen von denen, wo du denkst, ist.
Also zum Beispiel, wenn die Datenbankreplikation nicht mehr da ist, schmeißt Grafana mir einen Alert. Und beim Haus, wenn CO2-Wert eine bestimmte Schwelle überschreitet, kriege ich auch eine Meldung. Eine Mail-Meldung und ansonsten. Genau.
Genau. Okay. Ja, okay. Ja, also dieses Öffne ein Fenster, das war quasi der erste Use Case im Büro, wo ich das aufgesetzt habe. Und das funktioniert. Das ist sehr witzig. Dann kommt quasi so eine Durchsage und die sagt so, Student Nummer 327, bitte öffne ein Fenster. Und das funktioniert cool. Zusätzlich, was ich jetzt gebaut habe fürs Büro, ist ein Türsensor. Und wenn die Tür zu lange offen bleibt, dann kommt quasi so eine philosophische Durchsage, die einen Dach daran erinnert, die Tür zu schließen. Und das ist, glaube ich, ganz witzig. Also ich meine, ich war jetzt das letzte Mal, weiß ich nicht, ja, einmal im Büro mal wieder, habe ich das ausprobiert, fand ich sehr, sehr gut. Aber das wäre natürlich noch besser, wenn mehr Leute da sind und die Tür offen vergessen. Also,
ja, das ist was, da kommt eine Durchsage. Habt ihr da dann irgendeinen Smart
Speaker einsprechen lassen? Ich habe quasi ein paar Leute angehubelt, dass die das für mich einsprechen. Und das macht
ja, und so genau. Cool. Und Wiedergabe ist einfach eine Box am Raspberry Pi dran, oder was?
Ja, genau, quasi. Sind Boxen dran. Ja. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also solche Sachen, die halt sehr spezifisch auf irgendwelche Use Cases ab sind und nicht so, ja, wir sammeln mal alle Informationen und schauen, was geht, sondern halt so, ich hätte gern das. Und dann mache ich genau damit etwas. Das ist eigentlich immer der coolste Weg.
Mhm. Ja gut, trotzdem musst du natürlich erstmal alle Daten sammeln, damit du dann auch irgendwas machen kannst. Also, ich wollte jetzt
ja, also,
die Helligkeit draußen sehen. Was ich damit jetzt anfange, weiß ich auch noch nicht. Beziehungsweise doch, ich werde dann wahrscheinlich irgendwelche Lampen schalten in Abhängigkeit der Helligkeit oder eben irgendwelche Lampen nicht ausschalten, je nachdem wie hell es draußen ist. Wenn es ein bewölkter Tag ist, kann man vielleicht das Licht im Flur oder in der Küche anlassen. Und wenn es draußen die Sonne scheint, Maximum, dann schalte ich das Licht automatisch aus, weil dann braucht man das dann nicht, weil es hell genug ist oder so.
Was ich meine ist, eigentlich solltest du dir Use Cases überlegen und dann die Sensoren aufbauen und das Zeug sammeln und nicht so erstmal alles haben und dann kannst du immer noch schauen, was du damit machst. Das ist schon.
Na gut, aber ich meine, ich habe da eine Wetterstation, ja, die misst die Helligkeit, die misst Regen und hast du nicht gesehen, dann natürlich nehme ich erstmal alle Daten rein. Beim Regen werde ich dann später auch irgendwie, ich weiß, es regnet und es sind Fenster auf, dann kann ich einen Alert machen.
Ja. Ja, na gut. Nee, kann man, ist quasi Bottom-up und Top-Down, gibt es ja quasi verschiedene Ansätze dort, das zu fahren.
Also erstmal haben ist natürlich immer gut, aber es wäre natürlich noch cooler, was vorzuhaben und das dann mit den Informationen dann
tatsächlich. Ja, Vorhaben habe ich ganz viel. Die Frage ist bloß, wann man Zeit hat, alles umzusetzen.
Ja. Aber ich meine, nur schon ein Dashboard zu haben, hilft halt schon auch bei, also gerade jetzt, wenn wir wieder eher zurück zu Servern und so Kram gehen, nur weil du jetzt gerade nichts mit diesen Informationen machst, wenn halt was schief läuft, dann kannst du halt zurücktracken und sagen, so Moment mal, hier hat es angefangen und die Platte ist vollgelaufen. Und zwar irgendwie in diesem Zeitraum. Und dann kannst du halt sagen, so, das war irgendwie gestern Abend, als ich irgendwie hier Pakete geupdatet habe. Und dann kannst du sehen, so, ja, okay, ich habe dieses Paket geupdatet und das ist irgendwie das Problem. Das ist halt schon, das ist halt einfach mehr Informationen, die du dann halt
da ist dann halt cool, wenn du direkt aus eingetretenen Problemen Alerts machen kannst. Ich weiß nicht, wie gut das mit dem Tick-Stack funktioniert, aber mit dem
Prometheus und Alert Manager.
Genau, mit dem Prometheus und Alert Manager geht das relativ gut. Und so habe ich das jetzt auch bei uns auf Arbeit, dass wir eigentlich nur Alerts haben für Probleme, die mal aufgetreten sind. Und alles andere ist halt einfach kein Problem, weil es ja nicht aufgetreten ist. Ja. Und das ist quasi gut genug für uns. Also das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viele SLAs du und so hast, aber für quasi ein Development-Team ist das eigentlich ein ganz guter Ansatz, weil dann hast du nicht andere Probleme, sondern hast nur die auf jeden Fall schon mal ein Problem waren. Und wenn die schon mal ein Problem waren, dann werden die auch in Zukunft wieder ein Problem sein können, außer du hast was anderes dagegen gemacht.
Mhm. Ist, ja, also das macht, also ja, für mein Zeug zu Hause macht das auch eher so. Ich mache halt dann irgendwie ein Dashboard oder ein Alert für Dinge, die halt mein passiert Problem, sind. Ja. Und Platte volllaufen ist sowas, was schon gelegentlich halt mal passiert, weil irgendwas in Prozess amok läuft oder halt irgendwas passiert und
ja, aber da ist dann halt
die
auch
Dashboards, habt ihr die in Bildschirmen an der Wand hängen oder habt ihr die in einem Tab auf dem Browser oder ist das eure Homepage auf dem Browser? Wie schafft ihr es da regelmäßig drauf zu gucken oder verlasst ihr euch einfach auf die Alerts?
Also für die, fürs Büro, also quasi für dieses quasi Tür offen zu, da haben wir einen Bildschirm an der Wand. Der geht quasi an, wenn der erste reingeht und aus, wenn der letzte das Büro verlässt. Und fürs Labor unten haben wir eigentlich nur einen Browser und die Alerts, die halt in ein Chat-Tool rein triggern, was wir benutzen. Also es ist quasi so ein Matrix-Server. Und der ist halt bei allen offen, weil das dieser Business-Chat ist. Ja, das heißt halt nicht Matrix, sondern ist irgendwie gebrandet. Aber der Bot schreibt da halt direkt rein. Und das sehen dann halt alle und das funktioniert relativ gut.
Mhm.
Genau, das sind die zwei Sachen, wie es bei uns läuft.
Und jetzt könnt ihr erzählen. Wir haben auf Arbeit sowohl einen Monitor, den du siehst, wenn du reinkommst. Und ansonsten, klar, macht man das Dashboard auf und guckt, wenn man eine bestimmte Information will. Und ansonsten, also auf Arbeit haben wir auch Prometheus und Alert Manager, der Alert Manager alertet halt die ganze Zeit, weil immer irgendwas ist, weil irgendein Haus down ist oder was weiß ich, ein Zertifikat abgelaufen ist oder schieß mich tot. Also was halt so passiert im Rechenzentrumsbetrieb.
Aber sind das und alles Sachen, die dann actionable sind? Also wo ihr dann was mit tun müsst? Oder sind das mehr
ja,
so?
Ja, natürlich, wenn der Haus down ist und eine Festplatte in einem Haus kaputt geht, musst du halt natürlich was machen, weil dann musst du Dell oder was auch immer Firma hier einfügen, sagen, ey, eure Festplatte verreckt, schickt uns eine neue. Das müssen wir halt schon tun. Das ist halt
macht ihr dann ein Ticket auf und da stehen dann quasi diese Standardwerte drin, was man alles braucht oder steht es zu dem Alert-Bit dabei? Wie habt ihr es bei euch? Weil was ich jetzt gemacht habe, was ich eigentlich ganz cool finde, ist zu dem Alert einfach direkt in die Beschreibung schreiben, was man dann tun muss und was die möglichen Wege sind, um das wieder zu reparieren oder was, wie es quasi gehen könnte. Und man quasi immer den Alert direkt mit der Problembeschreibung und wie man es denn vielleicht lösen könnte mit dazu.
Ja, nee, das ist ein guter Ansatz. Also wir haben angefangen, zumindest auf eine Wiki-Seite immer zu verlinken, wo halt dann so die zwei, drei Sachen, die halt fast immer auftreten, dann wie du dich behebst. Ja, manchmal ist es ja wirklich echt nur einloggen, einen Dienst neu starten, der halt alle Jubeljahre mal mit diesem Fehler abkackt.
Ja, ja, das genau sowas, das würde ich dann halt auch in so einen Alarm reinschreiben, beziehungsweise das habe ich halt auch, wenn zum Beispiel, wenn die Festplatte vorläuft, es stehen halt so 3-4 Sachen, die man machen kann. Kannst erstmal die Sachen löschen, die Sachen löschen, die Sachen löschen, wenn es immer noch voll ist, dann lösch halt das Ding noch.
Aber
dann
einbauen.
Genau, größere Festplatte einbauen wäre dann quasi der letzte Schritt, aber das ist halt nicht actionable. Also ich kann quasi bei uns niemanden sagen, okay, boah, jetzt eine größere Festplatte ein, weil wir haben keine. Also dann müsste man quasi jemanden anders anfragen und dann kommt dann irgendwas quasi Lab Invest, 3/4 Jahr später kommt dann halt irgendwie die Festplatte. Deswegen, ja, es ist gerade so und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist auch ein für mich, wenn ich das Ding sehe, dann so, ah ja, das kann ich alles ausprobieren. Mach ich die. Mhm.
Genau, und für zu Hause habe ich jetzt tatsächlich auch eine Stelle, wo ich einen kleinen Monitor aufhängen will und dann das Haus-Dashboard hinhänge. Also es ist, die Stelle ist schon geplant. Oder? Nee, also erst wollte ich nur ein Tablet hinhängen, jetzt hänge ich tatsächlich einen Monitor hin.
Mit Computer.
Touch hinter. Oder nur Anzeige?
Nur Anzeige, also so, dass du, da kommst du nicht dran. Also über einen Eingang sozusagen, wenn du ja vom Flur in die Küche läufst, hast du da drüber halt ein Dashboard.
Ja. Hast du noch einen Monitor übrig oder warum?
Ja, so. Ich habe noch einen Monitor übrig, ja.
Ja, okay, das ist nicht Grund genug.
hast du keine Monitore übrig?
Ich hab die bei eBay Kleinanzeigen verkauft, einfach die ich nicht mehr
brauche. Ah, okay. Ja, also, weil hier liegen halt auch irgendwie eigentlich noch Monitore rum, aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu schade, die ständig laufen zu lassen, weil Strom und so bringt dann irgendwie doch nicht so viel. Die 24/7 laufen zu lassen, damit du ein Dashboard hast, das irgendwie zwar cool ist, aber irgendwie so.
Na gut, das ist nicht cool genug. Würde halt auch cool automatisch genug ausgehen, natürlich. Nachts, da brauche ich es auch nicht. Und ja, kann sich ja auch noch lustige andere Sachen anzeigen lassen, was weiß ich.
Ja, ja, klar. Also,
der wird auch per HDMI dranhängen an dem Monitor und du kannst zur Not auch eine Maustastatur noch anschließen, wenn du willst. Ich habe das schon.
Aber wenn der so hoch hängt, ist ja ein bisschen weird dann auch, oder? Ich meine.
Felix, du kannst ihn natürlich auch über einen Bewegungsmelder anschalten. Wenn du auf dem Weg vom West- in den Ostflügel bist, so 13 Meter vorher, lässt ihn angehen, dann ist das Bild da, bevor du beim Dashboard bist, dann kannst du drauf gucken und vorbeilaufen.
Tolle Idee. Ich glaube, ich sage einfach, mein Butler, er soll denn jeweils bevor ich da vorbeilaufe.
Ja, genau. Mit der Fernbedienung stehen. Genau. Stellen Sie sich bitte hier hin, wenn ich komme, dann machen Sie mit der Fernbedienung an. Und wenn ich wieder weggehe und Sie sehen, dass ich nicht zurückkomme, dann machen Sie wieder aus.
Genau. Das so macht also das. Ja, alles andere ist ja
langweilig.
Quatsch. Brauchen wir nicht.
Quatsch. Genau. Brauchen wir nicht.
Yep.
Gut.
Ja.
Ich würde sagen, so viel zum Thema Tickstack, oder?
Genau.
Mhm. Genau.
Genau. Dann kommen wir zum Mimimi der Woche.
Haben wir irgendwelche Mimis?
Ja, wer hat.
Ich. Ich habe eins.
Definitiv.
Oh, goddammit. Und zwar Hardware. Es ist immer die fucking Hardware. Dieses Mal war es quasi eine Zigbee-Hardware, also quasi so ein Zigbee-Sende-Empfangsdingens am USB dran, an einem USB-Verlängerungskabel. Und dann konnte er quasi nur noch Zigbee-Signale empfangen, aber nicht mehr senden. Und das war einfach nur ein Scheiß, echt.
Okay.
Das solche Probleme ist dann so, dann steht er so drin, ja, ich konnte diese Nachricht nicht versenden. Und guckst du das an? Ich habe da nichts geändert, ich habe doch quasi alles wieder angeschlossen, ich habe es quasi abgezogen. Ich habe es irgendwie sauber gemacht dahinter, dann alles wieder zusammengesteckt und dann hat es nicht mehr funktioniert. Also, ja, was soll das? Warum funktioniert es nicht einfach wie ein normaler Computer? Und stellt sich heraus, USB-Kabel ist das Problem. Und keine Ahnung, was da genau das Problem war. Wahrscheinlich irgendwelche Impedanzen oder was weiß ich, irgendwelche Hardware-Voodoo-Scheiße, die da das dann kaputt gemacht hat. Und ich habe jetzt das Kabel anders verlegt. Also ich habe immer noch das gleiche Kabel dran, aber ich habe es halt anders verlegt. Und jetzt funktioniert alles wieder ohne Probleme. Alles ist perfekt. Und das ist ein Scheiß einfach. Fucking Hardware. Ich hasse Hardware. Hey, ohne Witz. Und du kannst auch nicht richtig debuggen. Ist dann halt einfach nur kaputt. Ja, das war mein Mimi.
Alles
danke kaputt fürs Zuhören. Achso, muss ich hier irgendwie drücken, dass es jetzt das nächste Ding ist oder so?
Das hättest du machen
müssen. Ja, ich bekomme SMS-Spam seit gestern.
Was?
Und nicht nur ich, sondern auch einige Leute in meinem Umfeld.
Was, ja, kriegst du auch Fax-Spam oder ist es?
Nee, das ging gestern los. War heute am Montag, ja, gestern früh ging das los. Und ich kann nicht nachvollziehen, worüber. Ich weiß von jemandem in meinem Umfeld, dass der unglücklicherweise da drauf geklickt hat. Also ist die Masche, ihr Paket kommt an, verfolgen sie hier und die URL danach kryptischer Bullshit. Also die meisten von uns würden nicht draufklicken. Es gibt Leute, die haben da drauf geklickt. Die haben dann auch eine Aufforderung auf der Seite, wo man dann hinkommt. Eine App installiert, unter Androide, und diese App hat dann vermutlich irgendein Adressbuch gegrabt. Das kann aber für mich nicht der Auslöser gewesen sein, dass ich diese SMS bekomme, weil das war zeitlich bevor, also ich habe zeitlich bevor derjenige das mit seinem Handy gemacht hat.
Ja, vielleicht hat noch ein anderer Kontakt und genau denselben Schwachsinn gemacht.
Ja, genau, anscheinend. Und es sind sehr viele unterschiedliche Rufnummern. Das heißt, es bringt nicht mal was, die zu blockieren. Alles Mist.
Das ist doch scheiße.
So ein Scheiß. Ja, und dann stand ich heute bei meiner werten Frau Mama im Wohnzimmer und es klingelte das Telefon mit einer Stuttgarter Nummer. Und ich dachte mir, boah, 0711, Erinnerung an alte Zeiten. Bin ich dran gegangen, weil ich natürlich neugierig war, wenn meine Mutter aus Stuttgart anruft. Und dann war das eine Tonbandansage. Hier
ist ihre Mutter.
Oh no. Hier ist Stuttgart-Vollzug. Vollzugskanzlei, Stuttgarter Vollzugskanzlei. Sie haben, und das war eine Tonbandansage, das war das Dreiste, drücken Sie 1, um Details zu erfahren. Und ich habe natürlich reflexartig aufgelegt, will man nicht, meine Mutter direkt, was wäre denn passiert, wenn du 1 gedrückt hättest? Aber ich gehe davon aus, dass die da dann Leute überredet werden sollen, irgendwohin Geld zu bezahlen. Ich komme mir langsam vor, wie im bei Verstehen Sie Spaß.
Das ist doch verrückt, ey.
Ja, da ja, sieht man mal.
Über die SMS, Leute, über.
Haben nichts zu tun, werden komisch kreativ und versuchen irgendwie andere Leute abzuzocken.
Komisch kreativ.
Ja. Ja, also warnt euer Umfeld sowohl vor komischen SMS als auch vor komischen Anrufen. Es ist tatsächlich doch nicht so offensichtlich, wie uns das erscheinen mag, was Unsinn ist und was nicht. Also ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie unbedarft da Leute auch auf diese, ihr Paket kommt an. Ja, ich erwarte kein Paket, aber ich wollte mal sehen, wo das denn unterwegs ist.
weißt du, ob du Pakete erwartest? Also mein Problem ist ja,
du kriegst keine, genau.
Nee, ich weiß halt, also ich krieg halt schon Pakete, manchmal gelegentlich, manchmal auch Monate später, siehe Kongress-Merch.
Ja, kam schon.
Der kam tatsächlich,
was?
Ja, hier Update, tatsächlich nach Monaten, nachdem ich ungefähr 3-mal geschrieben habe, habe ich glaube ich auch schon erzählt, dass ich jetzt ein T-Shirt weniger bekomme, als ich bestellt habe, weil es gibt's halt nicht mehr, so, ja, und dann haben sie gesagt, ja, wir, keine Ahnung, dann haben sie es falsch aufgegeben, dann ist nochmal zurück, dann haben sie gesagt,
kannst du nicht abholen?
Wir können dir jetzt nicht nochmal was schicken, weil wir haben gar nicht mehr alles, zum das nochmal losschicken. Aber wir sagen dir, sobald es zurück ist und wir es wieder aufgegeben haben und eine neue Tracking-Nummer haben, ist nie passiert und dann plötzlich war es dann irgendwie da. Und dann habe ich auch noch irgendwie extra hier Zoll gezahlt für den Scheiß. Nicht okay, nicht mal das haben sie irgendwie übernommen. Also es ist wirklich von vorne bis hinten eine enttäuschende Experience. Kann ich nicht empfehlen. Also hier nächstes Kongress
Mal
irgendwie 3 Stunden
du dich
anstehen.
In die Schlange.
Genau.
Besser.
Ich stell mich wieder an. Das da habe ich immer bekommen.
Dann weißt du, was du hast, ja.
Weißt du, was du hast? Es geht irgendwie, keine Ahnung.
Es geht voran. Es geht nicht gut voran, aber es geht voran. Außer der Merch-Shop hat noch nicht offen. Erst in 3 Stunden oder so geht er auf. Das
genau. Und dann stehst du da halt rum mit Leuten und dann quatschst du und dann geht die Zeit auch echt schnell vorbei, weil du das eh nichts anderes gemacht und ob du dann rumstehst und gelegentlich mal 3 Schritte nach vorne machst oder irgendwo rumhockst, spielt ja auch keine Rolle. Darum hier echter Kongress viel besser.
Mhm. Ja. Das war
und kein Zoll bezahlen.
Echter Kongress.
Und kein Zoll, genau. Ist auch noch billiger.
Gut. Laserfu. So. Felix, jetzt mal hier ganz schnell durchgerockt. Du hast schon wieder so viele Sachen.
Hier, Ctrl-J, lese
vor. Ach du Scheiße. Okay, warte. Wo ist das hier?
Siehst du?
Ich hab das schon einmal verkackt. Ich musste schon in die Mitte raten. Ja, jetzt macht mal.
Ja. Also hier, Lesefu. Und zwar, interessant, Zipgate ist hingegangen und hat gesagt, hier, wenn jetzt alle von zu Hause arbeiten und mit diesem Druck und ist irgendwie schwierig für die Leute, was können wir tun? Was sie getan haben, ist hier gesagt, okay, wir reduzieren die Arbeitszeit auf 6 Stunden pro Tag für alle. Als Experiment. Und das haben sie jetzt irgendwie 6 Wochen gemacht und gesagt, ja, das irgendwie, also sie werden das jetzt nicht beibehalten, also sie sind wieder zurück auf die 8 Stunden, aber es hat halt irgendwie so ein bisschen Inputs gegeben. Zum Beispiel hat es halt dazu geführt, dass gewisse Meetings gekürzt wurden.
Ja, weil du nichts mehr hinbekommst aus deiner Zeit, klar.
Genau. Und dann, wenn du halt nur noch 6 Stunden arbeitest, fallen halt solche Meetings, die irgendwie so ein bisschen unnötig sind, ist halt das Erste, was dann wegfällt. Wo Leute dann sagen, ja, okay, dann vielleicht
braucht man das Meeting lieber. Vielleicht auch nicht.
Genau. Auf jeden Fall sehr spannendes Experiment. Sie sprechen so ein bisschen drüber, was sie da herausgefunden haben. Und
sehr schön.
Gewisse Leute wollen das jetzt irgendwie ein bisschen beibehalten. Und zum Beispiel selber ein bisschen reduzieren. Beispielsweise nur noch 80% arbeiten und so. Ganz cool. Dann Next Achievement Habit. Das ist ein Buch, was ich fertig gelesen habe. Ich bin so 50-50, ob man es lesen soll oder nicht. Es hat so ungefähr die Hälfte ist irgendwie so ganz cool und die andere Hälfte sind irgendwie so komische Geschichten aus seinem Leben oder so. Oder so, was er halt so denkt. So ein bisschen so. Ich glaube, man hätte das Buch irgendwie gut um die Hälfte kürzen können. Und das der Typ ist Bernard Roth oder Roth, keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau. Das ist dieser, der hat unter anderem an der Stanford diese D-School gemacht und das, was man von denen kennt, ist dieses Design Thinking. Mhm. Weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist schon ziemlich bekannt und da hat er irgendwie, war er stark involviert. Ja. Könnt ihr, also wenn ihr sonst nicht wisst,
oder
was
nicht
lesen, wenn euch so ein bisschen, was ist das, Self-Optimization, es geht so ein bisschen in die Richtung.
Self-Improvement.
Self-Improvement, ja, genau. Ist das nicht das Gleiche?
Na, Optimization klingt so
negativ?
Ja, also so als wenn, oder dieses Streben nach Perfektionismus und das ist halt als Mensch ein bisschen absurd nach Perfektionismus. Also wir können nicht perfekt sein, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen.
Warum eigentlich nicht?
Also Improvement, man kann immer besser werden, aber perfekt oder optimieren.
Ja, keine Ahnung. Kann man sich durchlesen, ist auch nicht super anstrengend geschrieben, aber eben, ich glaube, man hätte es gut um die Hälfte kürzen können. Gut, next up. Was um die Hälfte gekürzt ist, ist ein ziemlich alter Talk. Und zwar ist das der Konstantin Haase, der Sinatra geschrieben hat, das Web-Framework auf Ruby. Und der hat mal eine Implementation gemacht, was Almost Sinatra heißt, in 6 Lines of Code. Und an der Ruby Australia hat er da mal einen Vortrag gemacht. Den habe ich letztens geschaut. Ist ganz unterhaltsam, wenn er irgendwie Ruby und obskure Ruby-Features mögt. Und das ist auch sonst eigentlich ein ganz lustiger Talk. Auch nicht super lang, sind glaube ich nur ungefähr 40 Minuten. Genau. Das ist das. Und Lesefu hier bei den letzten 2 Lesefus hier natürlich in Anführungszeichen, weil es sind natürlich Videos und Talks. Müsst ihr nicht mal lesen, die kann man sich auf YouTube anschauen.
Vorlesen lassen.
Genau, die werden vorgelesen. Und last but not least, die Keynote von der Fast 21.
Fast 21.
Also fast, fast 21.
Genau. Bald Alkohol trinken, zumindest in Amerika.
Fast. Genau. Genau. Genau diese Konferenz. Singt so eine Online-Konferenz.
Genau, und kann auch so eine Porno-Konferenz oder so sein.
Könnte halt alles sein. Ich weiß gar nicht, was sonst so. Ich habe nur den Talk irgendwie auf Twitter gesehen und mir den dann halt auch angeschaut. Ich habe mir sonst das Konferenzprogramm und so nicht angeschaut. Aber da war halt einer von Netflix da und er hat ihr Content Delivery Network vorgestellt, ihre Open Connect Appliances, die sie haben, die halt immer wenn ihr Netflix schaut, wird ein Großteil davon von diesen Open Connect Appliances halt die Daten gepusht. Und es ist ganz interessant, wie sie da halt, was sie da machen, um das mit so halt so effizient und vor allem Kosten zu sparen, halt irgendwie versuchen, Dinge möglichst effizient zu machen, sodass sie halt mit ziemlich normaler Standard-Hardware ziemlich viel Traffic pushen können. Und sie haben jetzt irgendwie ihre neuesten Open Connect Appliances, gibt so irgendwie mit nur Flash-Speicher drauf und aktuell können sie oder wollen sie damit ich glaube 190 oder 180 Gigabit pro Sekunde TLS encrypted Traffic serven mit weniger als 50% CPU auf einem Single Core 32 mit so einem 32 Core Prozessor irgendwie auf zwei Höheneinheiten. Also irgendwie nicht halt super krasse Hardware, aber halt, weil sie den Stack so sehr optimiert haben, können sie halt super viele Bits pushen. Und das ermöglicht ihnen halt weniger von diesen Appliances in der Welt zu haben, was sich dann finanziell für sie wieder lohnt, wenn sie da ein paar Prozent rausholen.
Das ist schon krass. Wenn der
Appliance halt ein paar Gigabyte mehr machen kann pro Sekunde, dann
okay. Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, den Picks.
Jo.
Wer macht den Pickstarter?
Den Pickstarter. Skype.
Ach genau, Skype ist und zwar habe ich hier A Message from the Skype CEO. Ist ein lustiges Video, das kann man sich angucken. Über den CEO von Skype.
Den aktuellen oder den alten oder?
Nee, aktuell, wie er über Zoom redet. Das ist sehr witzig. Ich kann das empfehlen.
Das ist schon ein bisschen traurig, ne?
Ja,
Skype war so gut und die waren so und jetzt, ich meine, wer benutzt Skype? Niemand. Die waren einfach zu früh dran. Die waren echt.
Die waren tragisch. Vor der Zeit, ja. Vor der Zeit.
Es gibt sie noch. Und nicht zu vergessen, es gibt diese Firmen, die haben Skype for Business.
Tja, aber das hat ja nichts mehr mit dem Skype.
Ja, das ist halt wie ein alter Telefonvertrag, den hat man. Ja, Oma, aber irgendwann hat die den auch nie mehr.
Ich bin dementsprechend gezwungen, ab und zu mit dieser Technologie an Meetings teilzunehmen. Und ich fand das ganz beeindruckend, wie sich Skype for Business, nachdem Zoom diese Erfolgswelle oder diesen Erfolgsritt hingelegt hat, doch graduell verbessert hat. Also die haben echt an Skype for Business geschraubt, um wieder ein bisschen aufzuschließen. Ne?
Aber es ist halt einfach dafür. Zu spät, ja.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, das stimmt. Nee, genau, sehr witzig. Also es ist von College Humor. Das Video. So, der nächste.
Nice. Hier, Git-Config. Und zwar, was ich auch nicht wusste, also was man vielleicht noch weiß, Git-Config, normalerweise hat man ja irgendwie so für sein Arbeitszeug hat man anderen, nicht einen anderen Namen, aber zumindest eine andere E-Mail-Adresse und bei Git konfiguriert man ja irgendwie Username, E-Mail.
Global.
Und viele GitLab und GitHub und so benutzen das ja auch dann, um das zu mappen, um diese Commits zu mappen auf deinen Account. Darum wäre es ganz praktisch, wenn man da die richtige E-Mail drinstehen hat. Und Man kann das halt pro, also man hat das einerseits global und man kann das auch pro Repository konfigurieren. Das ist das, was ich immer gemacht habe. Was man aber auch machen kann, ist das basierend auf Directories zu machen. Das heißt, was man macht sich so ein Projects Directory, man hat dann Personal und Work Directory und dann kann man hingehen und eine Git-Config bauen, wo man sagt, für alles, was im Personal, in den Personal Directories ist, benutze ich diese E-Mail-Adresse und für alles, was in Work, im Work Directory ist, benutze ich diese andere E-Mail-Adresse. Mhm. Das ist super praktisch, dann muss man nicht jedes Mal dran denken, wenn man ein Repo klont, muss man es nur noch im richtigen Ordner klonen und dann hat es automatisch die richtige Konfiguration. Ja, ist eine gute Sache. Werde ich jetzt benutzen. Dann, what else? Genau.
PDFs.
Die Universität von Helsinki hat Kurse für Programmierkurse und so, also so Java Programming Basics oder Elements of AI, Ethics in AI, frei zur Verfügung gestellt und noch viele mehr, wenn man sich dafür Dinge interessiert. Und ich habe es gepickt, weil es gibt da so ein Java Programming 1 und da ist dieser Hund am Keyboard. Ja, ich habe mir keinen dieser Kurse angeschaut.
Java Programming 2 ist ein anderer Hund neben dem Hund, was sehr nice ist.
Ja, genau. Und wegen den zwei Bildern habe ich es hier gepickt. Ich habe auch von Leuten im Internet gehört, dass die Kurse wohl ganz gut sind.
Mhm. Wie lange sind die so? Also wie viel?
Absolut Stunden? Keine Ahnung. Ich habe mir das Bild angeschaut vom Hund und dann habe ich gedacht, das reicht auch. Picken.
In welcher Sprache sind die? Sind schon in Englisch?
Tschechisch.
Ich glaube, das sind
Finnisch, oder?
Nee, ist schon.
Schwedisch ist es.
Schwedisch wird es nicht sein in der finnischen Universität. Ne?
Hallo? Noch nie was von Linus Torvalds gehört?
Ich höre keinen Hip-Hop.
Das ist der mit dem YouTube-Channel, oder?
Ja, Linus, der Tech-Tipps. Linus Tech-Tipps, genau, der da ist. Genau. Der ist nice. Doch, den mag ich.
Ja, genau. Der ist ein schwedisch sprechender Finne, also von dem her.
Ekelhaft.
Ja. Das habe ich nicht gesagt.
Was?
Das hast du jetzt gerade hier selber gesagt.
Ich würde das nie. Ja. Ich würde okay, also sagen.
Schein Englischkurse in Englisch.
Also, ja, es ist auf Englisch. Content ist auf Glück Englisch. Ich sage hier PDF-Editor. Das sage ich. Und zwar PDF-Editor ist so ein JavaScript-Dingsy, wo du auf PDFs draufmalen kannst, direkt im Browser, ohne Server.
Ja, nice.
Und es läuft irgendwie direkt in deinem Browser mit JavaScript. Und ich würde sagen, es ist so Gewinn, wenn ihr mal irgendwie auf ein PDF kritzeln müsst und nicht irgendwie ein PDF-Reader runterladen wollt.
Man kann da nicht irgendwie was weglöschen. Man kann aber weiße Dinger darüber malen, oder?
Ja, ich nehme es an, ja. Aber man kann zum Beispiel so unterschreiben, ziemlich einfach, weil kannst halt Maus und dann.
Ah, Drag and Drop Everything heißt aber nicht, dass man Seiten verschieben kann, oder?
Ich nehme es nicht an, dass du die Seite selber verschieben kannst, weil die Seite ist ja sozusagen eben. Ich glaube, es ist mehr so, du malst halt aufs PDF drauf. Das ist wie wenn du es ausdrucken würdest, draufmalen würdest und wieder einscannen. Ja. Aber halt digital, ohne Papier zu verschwenden.
Finden wir gut, mögen wir.
Aber das kann man doch mittlerweile überall.
Nee.
Im Optimalfall.
Was? Überall?
Ja, ich bin positiv, immer mal wieder positiv überrascht davon, wie viele Systeme das mittlerweile einfach mitbringen. Dass du das tun kannst, dass du in PDFs rummalen kannst, ja.
Ja, das nennt sich Stift.
Systeme nicht.
Also unter Linux ist das schon eher noch so ein bisschen.
Erhöhte Schwierigkeitsgrad, ja.
War es immer noch?
Kann ich beschreiben, ja.
Leider schon, ja. Und also ich meine, die Standarddinger im Browser können das ja auch nicht. Also wenn du jetzt einfach so ein Firefox so ein Chrome nimmst und dann PDF drin aufmachst, kannst du auch nicht wirklich drin rummalen.
Ja, musst du schon auf
Es gibt für Linux auch Programme, die das können, aber da musst du dann auch wieder bezahlen aber für oder so.
Halt nicht super einfach.
Mhm. Und ansonsten ist schon super einfach.
Okay, aber die Welt ist noch nicht so heile, wie ich mir das erhofft hatte. Ich sehe es ein.
Das ist noch nicht fertig. Also, die Welt ist noch nicht abgeschlossen.
Okular, also bei der KDE, der kann das zwar, aber bisher speicherte das immer extra dazu. Und
nebendran nicht, als XML war es damals.
Ja, genau. Und ich glaube nicht rein. Ich weiß gar nicht. Das ist
ein bisschen weird.
Also ich, wenn, dann fülle ich nur Sachen mit Okular aus. Aber ich habe schon lange nichts mehr sozusagen einfach drin rumgemalt. Also man kann zwar Anmerkungen, man kann Haftnotizen machen und Sachen durchstreichen und Dinge tun, aber ich weiß nicht, ob er das dann im Original-PDF speichert.
Ja, das, und das macht der, der Dingen auf macOS macht das ja zum Beispiel und das auf dem iPad auch.
Das mal, ich probiere das mal aus.
Und das sogar so, dass andere PDF wieder das lesen können, also PDF-konform. Das ist das Angenehme an der ganzen Sache.
Ja, nice. Aber ja, unter.
Aber wäre dieses Webtool sehr cool. Ich hatte eben eigentlich direkt geschaut, ob ich es direkt irgendwohin deploye, damit man eben sich sicher ist, dass es auf dem eigenen Server läuft und irgendwohin funkt. Wobei, um sicher zu sein, Disclaimer, nicht, dass hier Missverstände auftauchen. Um sicher zu sein, dass eine Frontend-Applikation nirgendwo anders hinfunkt, muss man doch nochmal schnell durch den Code gehen.
Genau. Oder kein Internet haben. Mhm. Keine Möglichkeit, dass oder das Internet System nach außen connecten genau. kann. Dann
ja.
kannst du
technologisch ist das Ding sein. Interessant, weil es in Svelte geschrieben ist.
Gesundheit.
Genau. Svelte is the next JavaScript framework you haven't heard of yet.
Ja,
okay, alles klar. Kann ich bestätigen.
Svelte bekommt sehr viele, ich würde mal sagen, Vorschusslorbeeren zurzeit, weil es nach dem Hype um oder dem andauernden epischen Krieg zwischen React und Angular. Dann kam Vue.js auf und hat viele Dinge anders und manches gleich gemacht und viel, viel Aufmerksamkeit bekommen. Ist schön zu benutzen und dann ist Svelte jetzt der nächste Name, der durchs Dorf gerufen wird.
Gibt es das nicht auch noch?
Ja, Stencil habe ich von gehört, habe ich aber nicht angeschaut.
Und was ist mit diesem
anderen?
Es gibt so viele. Es kann doch nicht immer wieder Neues geben.
Das
hier
ist tatsächlich das erste Projekt, was ich sehe, was in Svelte implementiert ist. Deswegen bin ich da gerade aufmerksam geworden. Das heißt, das hier ist mal in the wild, was man aus Svelte machen kann. Oder wie Svelte-Code aussieht, ohne dass man ihn selber zusammengezimmert hatte.
Ja, cool. Dann nice.
Kann man tun.
Wenn ihr Svelte braucht.
Als Svelte-Link in die Shownotes. Wo ist Shownotes da?
Gut.
Genau. Also kurz als Nachtrag, in KDE, in Okular kann man tatsächlich Sachen rummalen, zeichnen, Veränderungen machen und das PDF hinterher speichern und das ist noch drin. Also scheinbar ist es nicht mehr wie früher, dass er das als XML irgendwo daneben speichert, sondern mittlerweile speichert er das einfach rein. Habe ich tatsächlich auch noch schon lange nicht mehr benutzt. Ich benutze zwar Okular jeden Tag, aber die Funktion habe ich bisher noch nicht gebraucht. Wenn ich was mache, dann tatsächlich so irgendwie mehrere PDFs in irgendwas zusammenschmeißen. Da benutze ich hier PDF-SAM. So auch wieder so ein Java-Programm, wo du dann irgendwie die Sachen reinschmeißt und speicherst. Und dann ist es ein großes PDF. Aber in einem PDF rummalen habe ich jetzt tatsächlich schon lange nicht gemacht und lange nicht gebraucht. Aber wenn man es mal braucht, ist es vielleicht ganz nett. Also Linux kann das.
Ja, ist für so Schule, Studium und so ist halt häufig, dass du irgendwie so PDF oder irgendwie die Slides als PDF bekommst und dann wirst du halt irgendwie deine Notizen gleich drauf machen oder so. Für so Zeug ist es schon praktisch.
Aber der Okular kann nicht alles, oder? Der kann jetzt nur so Highlighten und Insert-Text und Pop-Up-Notes und so, aber der kann ja nicht alles, oder?
Ich habe jetzt gerade drin rumgemalt.
Wenn er jetzt noch Seiten umsortieren kann und Seiten einfügen und Seiten entfernen, dann ist alles, was man, oder 90% der Fälle, die man braucht, abgedeckt.
Ja. Wie gesagt, das mache ich mit PDF-SAM normalerweise. Habe ich tatsächlich, ich kann jetzt hier nicht die Seite rauslöschen, die eine.
Also, vielleicht, weil es dann keine Seite mehr hat, könnte sein.
Doch, es ist ein 3-Seiten-PDF. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie ich die eine Seite hier rauskriege. Vielleicht geht's. Ich habe es noch nicht gefunden. Also das gerade hervorheben, irgendwas drin rummalen, irgendwelche Pfeile drin rummachen oder irgendwelche Notizen reinmachen, war kein Problem. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich eine wie ich eine Seite lösche. Keine Ahnung.
Vielleicht geht's auch nicht. Das kann ja auch immer noch
vielleicht
sein.
Vielleicht geht's auch nicht. Wie gesagt, bisher habe ich auch PDF-SAM dafür benutzt, um Sachen zusammen zu kleben wieder. Und ich meine, auf Kommandozeile geht's natürlich auch immer. Das ist ja auch kein Problem für uns, aber ja.
Muss man trotzdem jedes Mal wieder googeln.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Aber es ist gut zu wissen, dass Ocula tatsächlich mittlerweile drin rummalen kann. Das scheint zu gehen.
It's something.
Es wird auch unter Linux besser, aber
ja, ansonsten kann man auch so kommerzielle Tools, ich glaube Master PDF gibt es, das musst du dann halt kaufen, da kannst du ja, dann auch alles machen.
Ja, aber das ist immer so für das eine PDF im Jahr, wo man dann irgendwas tun muss, ist immer so ein bisschen so, ja.
Ja, die ganzen Windows-User, die irgendwie zigtausende Euro jedes Mal für Adobe ausgeben.
Ja, ich meine, ist ja auch okay, wenn du irgendwie das jeden Tag brauchst, aber wenn du einmal im Jahr irgendwie ein PDF zusammenbasteln musst, dann ist so irgendwie nicht okay, dafür irgendwie 60 Euro auszugeben oder so.
Ja, also. Im Monat oder was?
Für mich.
Natürlich jetzt. Im Monat, muss Abo sein.
Was weiß ich. Kenne ich mich aus.
Ja. Du kennst dich aus mit Fans.
Ja. Also, ihr habt ja schon gehört von diesem ominösen OnlyFans, was jetzt quasi, wie beschreibt man das?
Patreon ohne
mit anderer Art von Content vielleicht quasi.
Ja, ohne Content Restriction.
Ja, genau. Patreon ohne Content Restriction. Zum Glück gibt es jetzt wieder ein bisschen verspätet halt auch quasi das deutsche Pendant dazu auf der Seite nurlüfter.de könnt ihr quasi hingehen und dann habt ihr was Vergleichbares auch wieder natürlich als Premium Plus Account ist natürlich ein bisschen andere Zielgruppe, aber wird euch sicher auch gefallen.
Genau. Man kann da auch eigene Bilder hinschicken und die E-Mail-Adresse dafür ist steck-s-rein@nurlüfter.de. Sehen Sie unten links.
Sehr, okay. Sehr, sehr gut.
Aha.
Genau. Und so hat jeder quasi wieder seins.
Genau. Wie finden wir das? Wir finden das gut.
Vielleicht sogar super plus gut.
Super plus gut. Plus eins und like.
Jupp. Genau. Weiter, nächster.
Ja, ich habe auf Twitter gesehen, dass jemand ein Bild drum geschickt hat und wenn man sich das Bild speichert und es als ZIP umbenennt, kann man es entpacken.
Kannst du es auch ausführen?
Wie ausführen?
Ja, es ist auch valider, also ja, valider Code schon, aber es ist valider
ZIP. Es ist
Kompilat.
Es ist valides ZIP auf jeden Fall. Was irgendwie cool ist. Ich glaube, er hat aber das gleiche Ding auch, dass du irgendwie dass du ein MP3 draus machen kannst. Also ja, das ist ausführbares Zeug hinterher. Wenn du willst.
Das
ist ein bisschen.
Ja, die Magie ist quasi, dass das ZIP irgendwie den Header, also quasi ein Tail hat. Also quasi alles, dass alles hinten ist und nicht vorne oder so. War das nicht so? Und bei PNG ist es ist quasi, hast du einen Header.
Tja. Ja. Kann cool. Man sich auch.
Nee,
cool, hat er auch auf irgendwie GitHub veröffentlicht, kann man sich auch selber bauen. So kann man quasi Images einfach vertweeten und nur sagen, hier ist das Bild, lad mal runter, nenn mal ZIP um, dann passt das schon. Das ist ein bisschen witzig. Also ich meine, ist auch potenziell böse, aber es ist, man sieht halt eben nicht, dass
praktisch.
Es ZIP ist und das ist total praktisch, ja. Sehr geil. Was sich die Leute alles so ausdenken. Könnt ihr mal gucken, diesen Twitter-Faden, könnt ihr euch mal anschauen und es mal ausprobieren. Fand ich lustig die Woche. Gut.
Okay.
Also.
Für die Leute, die Python machen, ich weiß nicht, ob ihr schon Poetry kennt, das neue Python Build Tool.
Ah ja, keine Ahnung. Poetry ist auf jeden Fall die Zukunft.
Poetry ist plus eins Like und Gewinn.
Das ist quasi das, was sie immer haben wollten, nämlich diese Ini-File, was quasi dein, dein komplettes Projekt beschreibt.
Genau, du hast dieses, dieses PyProject-Toml-File, was auch irgendwie all die wichtigen Tools irgendwie unterstützen. Also irgendwie Black kann da Config rauslesen, PyTest kann da Config rauslesen. What else? iSort. Was man halt so braucht. Und ja, ich habe da ein bisschen mit rumgespielt und irgendwie mal mein Setup verblockt. Das macht es auch super einfach, wenn man auf GitLab, was ja so Package Registries hat, wo man direkt seine PIP-Pakete in eine GitLab PIP Registry pushen kann, so privat, für wenn man irgendwie jetzt für Arbeit oder so Dinge tut, ohne dass man sich gleich irgendwie in Artifactory hosten muss, kann man da auch einfach extra URLs angeben und irgendwie ja, Leute müssen sich dann halt nur noch irgendwie Username, Passwort konfigurieren und können dann auch die privaten PIP-Packages runterladen. Es war irgendwie alles nicht ganz so einfach, mal richtig aufzusetzen, aber wenn es nachher mal funktioniert, ist halt schon super praktisch, dann irgendwie einfach nur noch lint sagen zu können und irgendwie die Files anzugeben. Und dann werden irgendwie all die guten Tools ausgeführt. Zum Beispiel das Gute, dass mich hier der Makefu nicht dran erinnern muss, F-Strings zu verwenden, gibt es hier das Flake Use F-String.
F-String ist einfach Beispiel die Zukunft.
Drin. Ja, das, nee, also da hast du natürlich recht, aber ich vergesse viel zu oft und darum habe ich jetzt hier ein Flake 8 Plugin, was mir immer sagt, hey, hier, mach doch ein F-String.
Das ist sehr gut.
Das ist absolut.
Das braucht der Ingo auch noch und irgendwann sieht er ein, dass F-Strings einfach die Zukunft sind.
Genau.
Ja, ja.
Ja, gute Sache. Habe ich hier mal einen kleinen Blogpost gemacht. Kann man sich ja mal anschauen, wenn man Dinge mit Python tut. Gut. Und dann ein Lesefu, der kein Lesefu ist, weil ich habe wirklich nur den Titel gelesen, und zwar Magic the Gathering is Turing Complete.
Sehr schön. Da sind wir doch.
Das Coole ist, da ist ein Decklist drin. Man kann ausprobieren. Ah, nee, ist zu lange her. Ich glaube, also die Frage ist, sie schreiben bei den Karten leider nicht dabei, in welcher Edition die drin waren.
Das ist natürlich
Panik. Und ich fürchte, meine Sammlung ist zu alt.
Als ob du Zeit hättest für sowas.
Ja, das kommt, das ist, danke fürs Zurückholen auf den
Boden. Also ich meine, sicher ziemlich interessant. Ist eigentlich auch gar nicht.
Warum? Das so hat nur 8 Seiten, das Paper.
Ja, ja, ist nicht so ein langes Paper. Aber ich habe trotzdem, ich habe den Titel gelesen, ich fand das super. Aber ich, ja, ich habe halt auch großartig. Nicht die Zeit, das ernsthaft. Also habe ich leider einfach nicht so viel von, wenn ich das jetzt ernsthaft lese. Außer, also, das ist vermutlich.
Kannst du wenigstens den Abstract lesen? Das hilft dir meistens.
Nein.
Schon. Nee, na gut, okay.
Ich habe den Titel gelesen, das muss reichen.
Das reicht für die Sendung auf jeden Fall.
Ja, ich weiß jetzt, dass, also wir wissen jetzt, Magic the Gathering, wenn du das Set richtig zusammenstellst, ist das Turing Complete.
Sehr schön.
Und ich meine, das reicht eigentlich auch.
Ja.
Was willst du mehr wissen?
Genau, nee, das stimmt. So, was haben wir jetzt hier, 25 Jahre Java? Ist schon wieder so alt, oder?
Ja, richtig. Ich mache jetzt mal den Abschluss, nachdem wir ja schon irgendwie zweimal heute über Java gesprochen haben. Als Pick noch eine Aktion von Oracle. Das ist zum 25-jährigen Jubiläum von Java oder den Geburtstag von Java. Die Möglichkeit gibt, eine Java-Zertifizierung für nur $25 abzulegen, anstatt normalerweise irgendwie so an die $300. Der Knackpunkt ist, das Ganze läuft nur noch bis zum 25. April. Und es ist ein bisschen was zu lernen.
Ach du Scheiße. Nee, lernen kann ich nicht mehr. Ich habe keine Zeit.
Genau, man braucht nur 70%, man braucht nur 70% aller Fragen bestanden. Das heißt, wenn man ein bisschen Vorwissen hat, kann man es versuchen. $25 sind ja jetzt auch nicht so die Welt. Auf der anderen Seite, wenn man die $25 spart und die Zertifizierung Ende des Jahres macht. Ja, genau.
Noch 9 Mal.
Genau, meine Java-Zertifizierung ist ein bisschen her. Wenn ich gerade die Zeit hätte, würde ich das hier sofort versuchen. Ich denke aber, in den nächsten 4 Wochen habe ich Besseres zu tun, als dafür zu lernen. So? Vielleicht mache ich die dann später noch. Die läuft nicht ab, nee, aber Java kriegt ja neue Versionen und dann hast du halt eine Java-Zertifizierung so auf Java 6. 6. So wie ich. Ja, genau. Also Java 6 ist 1.6. Ja. Genau. Und dann muss man oder könnte man die zwischendurch mal erneuern.
Aber es zwingt dich keiner. Du kannst
es ist auch tatsächlich damit so, dass man was lernt bei dieser Zertifizierung. Also so, dieses da durchpauken ist nicht so schlecht.
Nee, da kannst du ja auch einfach nur die Slides lesen. Und das kannst du ja.
Sehr schön.
Ist das wenigstens ja, für
genau,
die
also
für
wenn
die
jemand sowieso im Java unterwegs ist, genau, das ist dann für Java 11. Also für die aktuelle LTS-Version. Das ist, die nächste wird dann nach dem jetzt erschienenen Java 16 kommt der Java 17. Java 17 wird dann alle Stable Features aus den letzten Versionen seit Java 11 enthalten. Aber die aktuelle Stable und Long-Term Supported Stable ist Java 11. Und dafür ist auch die Zertifizierung. Also wenn man sowieso im Java Universe unterwegs ist, ein Versuch ist es sicherlich wert.
Wie lange ist Java 11 noch supported?
Lohnt sich das Weile. Überhaupt noch? Ja.
Ja,
nicht. Also und so. auch wenn es neuere Versionen gibt, dadurch, dass du die Zertifizierung mal gemacht hast, Java ist jetzt ja nicht gerade eine Sprache, die sich die ganze Zeit auf links dreht, auch wenn es jetzt gerade auf an Tempo zunimmt, bleibt das, was du mit dieser Zertifizierung an Können beweist oder dokumentierst, ja bestehen. Also ich glaube, die Wertigkeit dieses Zertifikats, die ist auch in 3 Jahren, auch wenn wir irgendwie bei Java 21 dann sind, immer noch da.
Also wenn ich hier, wenn ich mir jetzt mal die Support-Liste anschaue, dann solltest du lieber Java 8 lernen, weil das ist bis Dezember 2030 der externe Support und 11 nur bis 26 und 17 nur für 29 bis 29, das heißt Java 8 ist die Zukunft.
Nein, falsch. Oh,
ja. Ganz falsch. Bei Java 8 muss man aufpassen, dass wenn man die falsche Version in einen Docker-Container packt, passieren ganz, ganz komische Dinge. Weil Java 8 in früheren Versionen oder in frühen Versionen noch nicht mit Containern umgehen konnte. Und dann hat das Ding einfach Dinge vom Host-System abgefragt und dementsprechend sein Setup gemacht, sein Bootstrapping gemacht. Und das passte dann aber gar nicht zu der effektiv zur Verfügung stehenden Umgebung innerhalb des Docker-Containers. Also ja, Java 8, nein, tut euch das nicht an. Auch einfach, wenn ihr irgendwo Java 8-Projekte seht, versucht sie zu aktualisieren. Ja, Java 11 läuft auch bis 2027. Das sind nur 3 Jahre Unterschied.
3 Jahre sind
für ja, aber es sind 3 Jahre.
Extended Support. Ja, und End of Free, ne? Der für Java 8, der freie Support ist ausgelaufen. Also du kriegst auch keinen vernünftigen Support mehr für Java 8.
Ja, wir denken immer nur als Business.
Wir denken immer nur als Business.
Wenn man schon Java macht, dann muss man als Business denken. Das hilft nichts.
Ja, man kann da auch an die Community denken. Genug Zeug da.
So, ich würde mal sagen, wir machen Klappe zu auf den Tod, oder?
Ja.
Reicht für heute.
It's time.
Genau. Ich hoffe, ihr hattet ein paar tolle Ideen. Also sowohl ihr Zuhörer als auch ihr Mitredner hier. So, da haben wir das durchgekaut. Und ja, dann hören wir uns vermutlich erst im April wieder. Und
ist das so?
Ich meine, nächste Woche.
In der neuen Zeit, wenn die Zeit wieder umgestellt ist.
Stimmt. Oh, oh. Das,
ach du Scheiße,
das ist auch noch ist schon wieder so am Wochenende.
Die Uhren sind immer noch nicht gefixt.
Zeitscheiß, das werden wir auch nicht mehr los, ey.
Tja.
Können wir da, haben wir denk da schon dran. Mal vielleicht eine Meinung zu?
Nein, haben wir noch nie drüber geredet. Ja, stimmt. Winterzeit sollte eigentlich bleiben. Gut, dass wir nicht darüber jetzt anfangen zu reden.
Das wird weggeschnitten, Ingo.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Ja.
Am Gerät.
Wir sehen uns auf Zeit. Nur Lüfter.
Und feiern Köln. und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
So.